herzlich willkommen zur 929. Ausgabe des Sneakpods. Wir dachten in der Vorbesprechung eben schon, dass es heute nicht mehr zu einer Aufnahme kommt, weil die Gladiatoren aller Mikrofone haben uns durch die Arena gejagt. Und in eben solcher sitzen wir heute Abend und sprechen für euch den Film Gladiator 2. Mit mir hier unsere beiden Tyrannen, Robert Krüger.
Hallo, ja.
Und Christoph Perner.
Ja, das Todgewalt-Audio-Setting grüßt heute vor allem die Christiane.
Und es klingt jetzt schon so schrecklich.
Wir verboten den Burschen für diesen Audioton.
Aber Stefan Giesbert, du siehst wenigstens gut aus und nicht besonders animiert. Das könnte daran liegen, dass du schon ein bisschen älter bist.
Guten Abend. Der Christoph ist zurück. Wir haben ganz schön Kampf gehabt.
Oh Mann, ja, und wir wissen nicht, wie wir es lösen. Also wir keine Ahnung, wie das nächste Woche wird. Bei mir geht gar nichts mehr in meinem Studio Link.
Naja. Immerhin hören wir dich, das ist doch schon mal Schritt 1.
Das ist schon viel besser als noch vor 20 Minuten.
Ja, über den schlimmste Mikro, was möglich ist, nämlich das interne vom Laptop. Es ist wirklich schlimm.
Vor allen Dingen 20 Minuten ist schön euphemistisch, wir sind seit einer Stunde an dieser Scheiße dran.
Ja, aber seit einer Viertelstunde oder so können wir zumindest über die Verbindung hier wieder reden.
Hören wir uns, ja. Vielleicht hätten wir einfach diesen WhatsApp-Call aufzeichnen sollen, der hätte besser geklungen. Zumindest von Christophs Seite her. Ja, egal.
Ach, Stefan, ich bin ja deswegen da, unter anderem deswegen, weil ich nicht mehr ganz so viel zu arbeiten habe, aber auch, weil du einfach Gladiator gepickt hast, Gladiator 2. Und auf den hatte ich schon länger Lust. Vielleicht solltest du uns mal zusammenfassen.
Ja, ist doch ganz einfach. Wir nehmen Gladiator 1 und verfilmen einfach das Drehbuch mit ein paar Änderungen nochmal und dann haben wir Gladiator 2. Fertig.
Ja, schön wär's.
Oder? Also nicht ganz, aber...
Das war das, was ich erwartet hatte, weil das immer gesagt wird. Aber ich finde, das tut dem Stoff Unrecht, dem alten Stoff.
Ja, das stimmt schon.
Naja, es ist schon ein Stück weit so. Aber ja,
es sind viele Versatzstücke drin. Aus dem Alten, aber also so, oh nee, der nimmt jetzt nicht das, oder? Und nee, macht er jetzt nicht hier so. Immer wieder die gleichen Sachen.
Also wir haben halt nicht, den Aspekt, den wir nicht haben, ist dieses haben wir eigentlich auch dieser in Ungnade Gefallene, der dann über die Gladiatorengeschichte sich wieder in die Geschichte zurückkämpft.
Ja, er ist halt jetzt ein Kriegsgefangener, okay.
Ja, nee, wir haben es ja schon. Wir haben das ja in Form dieser Star Wars Schauspieler.
Der General.
Ja, genau.
Pedro Pascal.
Von dem ich ja dachte, dass das einfach der Protagonist ist. Das ist ja.
Stimmt, das habe ich am Anfang auch gedacht.
Das ist ja, der ist ja auch auf jedem Poster alleine drauf. Also das ist einfach ein Etikettenschwindel. Das ist, man denkt einfach, okay, jetzt kriege ich halt einen Gladiator-Film mit Pedro Pascal statt Russell Crowe, aber das ist ja einfach nicht wahr.
Das hatte ich aber so nicht verstanden, aber okay. Ja, gut, ihr guckt halt immer Plakate und Trailer und sowas, das mache ich immer nicht.
Ja. Nee, also ich fand's aber auch, am Anfang war das so, okay, wir sind hier, der General und oh ja, jetzt passiert irgendwas, er kehrt zurück und
aber es war doch gleich von Anfang an so inszeniert, dass Hanno der Gute ist mit seiner Ehefrau und das goldene Licht. Und so, und dann küssen die sich nochmal und er hält die Monsteransprache, während Pedro Pascal auf dem Schiff die ganze Zeit grimmig reinguckt. War sofort klar, der Böse, der Gut.
Das macht Russell Crowe in dem Ur-Gladiator ja auch. Diese Anfangsschlacht, die gab's ja im Alten auch.
Ja, aber da ist...
So, er ist der General.
Ja, aber da gibt's nicht die Gegenseite, die in goldenem Licht gezeigt wird, sondern es sind Barbaren im Wald, die haben keine Persönlichkeit.
Völlig groteske Barbaren, ja, stimmt. Was ist uns denn in diesen ersten 3 Minuten schon sauer aufgestoßen? Ich saß schreiend vor diesem Film.
Echt?
Also nach 3 Minuten ging es irgendwie. Also
nach 3 Minuten war noch alles okay.
Ich war ich noch gar nicht richtig.
Ich fand diese beschissen kacke aussehende CGI. Ich konnte es nicht ertragen. Also das war. Ich meine, ja, man könnte argumentieren, das sollte irgendwie hyperrealistisch sein und so, aber es sah halt einfach scheiße aus. Also dieses Wasser, diese Wasseranimation, also das ist ja wie Computerspiel-Rendering Anfang des Jahrtausends. Also das kann nicht dein scheiß Ernst sein. Und dieser lächerliche Greenscreen, dieses dauernde Kopflicht, Wahnsinn.
Das ist mir nicht so krass aufgefallen, muss ich ehrlich sagen.
Mir auch nicht. Also ja, das Wasser, weil du es auch in der WhatsApp-Gruppe geschrieben hattest, habe ich da kurz hingeguckt und habe gedacht, was mit dem Wasser? Ah ja, okay, sieht ein bisschen gerendert aus, aber ich hatte genug anderes, wo ich hingucken konnte, dass ich nicht genötigt mich fühlte, auf das Wasser zu gucken irgendwie. Von daher.
Am Anfang, also gerade jetzt im Vergleich zu dem ersten, also den ersten Film haben wir ja auch alle drei nochmal geschaut. Ich fand halt diesen Anfangskampf gegen die Barbaren in England, also im ersten Film, der war sehr haptisch. Also das hat man wirklich gespürt. Der war dreckig, der war brutal.
Da war ja nicht viel mit CGI. Das war ja handgemacht.
Genau.
Vielleicht nach außen ein bisschen verlängert oder so. Kann schon
sein. Ja, genau. Und sagen wir, die Feuerkugeln, die in den Wald geschleudert wurden, die waren schon auch aus dem Computer.
Ja klar, also wenn CGI war, dann hat man die auch gesehen. Also in den Filmen, gerade später, kommt dann schon auch CGI auf Niveau von 2000 halt. Ja, natürlich erkennt man das. Aber das ist halt 25 Jahre alte CGI. Das nehme ich dem nicht so übel. Aber dass halt etwas 2024 noch so beschissen aussieht, also gerade auch in der Arena da, die Arena sah eher schlechter aus als 2000. Also, ja gut, und über die Tiere brauchen wir nicht reden. Das war halt damals noch eine andere Zeit. Damals hat man halt noch richtige Tiere genommen. Mhm. Sahen halt Tiger noch nach Tiger aus und Elefanten nach Elefanten. Und jetzt hat man halt Zombie-Paviane.
Was war denn das? Das war echt schlimm. Also das war
Die Paviane waren wirklich schlimm. Aber es war ja auch nur eine kurze Szene. Also meine Güte.
Warum denn Zombie-Paviane? Man kann doch einfach scheiß normale Paviane. Ja, aber die sollten halt irgendwie gewalttätiger,
fieser. Ja, die sollten größer und größere Zähne haben und böser aussehen.
Talo-Pavian, aber sie sahen halt aus wie aus Resident Evil, wie die Hunde aus Resident Evil. Ja. Der hat halt immer so versucht, noch eine Schippe draufzulegen und hat dadurch jedes Herz verloren. Also es war auch in dem Kampf am Anfang, ich habe da nichts gespürt. Es war so, ja, okay, die hacken sich halt die Rübe ein und versuchen diese Mauer zu erklimmen und schießen sich da runter und so what?
Aber also haben wir alles schon aufregender gesehen.
Viel aufregender.
Irgendwie so diese Mauer mit den Treppen dahinter. Es hat mich immer an hier Herr der Ringe, wie heißen diese?
Ja, oder noch schlimm, also 50er-Jahre-Filme. Also ganz häufig, also auch in der Arena später, hat es mich an so 50er-Jahre, oder da gab es einen Kampf in so einem, in einem Innenraum, wo zwei gegeneinander gekämpft haben. Ich weiß nicht mehr. Ich glaube, irgendwelche Gladiatoren oder sowas, die aufeinander losgegangen sind, das wirkte wie so in den 50ern oder 60ern. Also so, keine Ahnung, bei Ben-Hur oder, nee, natürlich Ben-Hur jetzt unrecht. Also, und ich dachte, das kann doch nicht euer Ernst sein, dass das so noch so aussieht. Also.
Ich muss jetzt mal dazwischen gehen, weil so Geschimpfe will ich dem Film nicht antun. Ich sehe schon, dass der nicht so gut ist wie der erste. Das ist klar. Ich glaube, darüber sind wir uns, da muss ich jetzt mit euch beiden nicht diskutieren, nach dem, was ich da raushöre. Aber dass der so hundsmiserabel ist, da gehe ich nicht mit. Die Paviane sehen beschissen aus. Das gebe ich dir. Aber als ich dann deine Nachrichten nochmal gelesen habe, während ich den Film geguckt habe, ich gucke diesen Film und die Paviane sind ja faktisch, also wir haben diese Eröffnungsschlacht, interessant, weil sie war ein anderes Setting, als was man in dem ersten Film hat. Wir haben jetzt halt da einen Seeangriff auf Numidia, also die schippern übers Mittelmeer und greifen da irgendwie das heutige Tunesien oder Algerien oder sowas an. Und die haben lustigerweise ihre Mauern da direkt ans Wasser gebaut, sodass man da direkt dran landen kann. Hätte man auch noch drei Felsen liegen lassen können, dann hätte es nicht funktioniert mit den Schiffen, aber egal.
Sieht aber nicht so cool aus.
Es sah nicht so cool aus, war jetzt irgendwie dann aber auch so diese lustigen Türme, die man so ranschiebt an Burgen oder so, um da innen drin hochzuklettern und dann oben auf die Kranz zu kommen. Das gab's ja auch im Landkampf, das jetzt auf ein Schiff zu bauen, ist dann nochmal ein Level weiter. Okay, fand ich irgendwie interessant und dann ist mir gleich aufgefallen, ist more gory so, ja, also wenn die sich da gegenseitig hacken und slayen, dann war im ersten Film nicht so massiv viel aufgeschnittene Körper, sag ich mal.
Echt?
Sondern da ist, im ersten Teil ist da auch Blut gewesen, aber das ist dann halt immer irgendwie, du stichst durch eine Rüstung und dann suppt die Suppe da raus. Aber hier wird dann so, wenn Arme abgehackt und Köpfe weggehackt.
Spritzt
und
sofort so. 14,5 Meter irgendwie alles
ja,
voll.
Ja, genau. Also hier ist es so mehr
60
so
Liter Blut aus dem Arm und dann.
Ja, genau. Viel mehr gefüllt in dem alten Film. Das ging dann, ging direkt los und dann, aber okay, ich konnte dem Kampf soweit folgen, ja. Das ist natürlich auch Blödsinn, dass der General dann irgendwie von der Brücke runter durch das ganze Schiff nach vorne und er ist der Einzige, der auf die Idee kommt, das Seil durchzuhacken. Wo man so denkt,
wenn
so, ja.
Wenn du so blöde Soldaten
du hast, nicht. Du hättest auch von hinten rufen können, hack dem Seil. Ja, genau. Ja. Schieß dem Fenster.
Reicht das mal. Einmal draufgehackt. Problem
und
gelöst.
Da geht das Ding runter. Da hätte jetzt auch irgendeiner von diesen anderen Dumpfbacken draufkommen können. Okay, und dann geht das halt los. Okay, dann wird die Frau da erschossen und dann große Trauer. Lustige Schwarz-Weiß-Bildsprache von hier, don't pay the ferryman und so. Haben wir alles verstanden. Aber da war ich dann drin, okay, jetzt haben wir Hanno, der hat einen Verlust, wer ist eigentlich Hanno, warum, wieso weiß ich nicht, wer der ist, was ist da los mit dem Typen?
Ja, und, da komme ich ja noch dazu. Das Winden.
Bitte?
Sag nochmal.
Da komme ich ja noch dazu. Was der ist, wer der ist, das ist doch Quatsch, das ist doch überhaupt nicht Kanon, oder? Oder habe ich da was massiv verpasst im ersten Teil?
Es wird im ersten Teil angedeutet, aber nicht ausgesprochen.
Aber nur ein Hauch von angedeutet, oder? Also I don't believe it. Also
nee, würde ich nicht sagen.
Sie zeigen doch im zweiten dann nochmal eine Szene, die es dann erklärt. Oder meinst du, wie er dort hingekommen ist oder wie er überhaupt gekommen ist?
Dass das sein Vater ist, der sein Vater ist.
Genau.
Ja, nee, das fand ich auch unsinnig.
Fand ich sehr unsinnig. Also das.
Weil im ersten, also seine Mutter und sein Vater, ich fand nicht, dass die ihn zu keiner Sekunde in dem Film wie ein Paar gewirkt haben. Insbesondere, wenn man sich das Alter von dem Jungen anguckt.
Ja, da habe ich auch nicht gedacht, dass der in dem ersten Film 12 ist. Es wird nämlich behauptet, dass er 12 gewesen sei, als das passiert ist. Der sei
eher das ist überhaupt nicht.
Es ja gut, aber wenn er 12 war, dann ist das 12 Jahre her. Und dass die mal ein Paar waren, das wird ja erzählt.
Wird es das nicht?
Nee, das wird es nicht.
Also es wird erzählt, dass sie sich geliebt haben. Darüber sprechen sie drüber.
Es wird erzählt, dass sie ihn geliebt hat.
Nein, sie sagt, sie hat sich nie so geliebt gefühlt wie von ihm. Also muss er irgendwie ja auch was zu ihr gezeigt haben.
Aber für mich wirkte das wie so eine Jugendliebe, also so ein, die sind zusammen in die Schule gegangen und waren, also mit, weiß ich nicht, mit 10 Jahren ineinander verliebt oder sowas.
Nee, so habe ich das nicht verstanden.
Sagt er nicht auch, der Sohn nicht auch, wer sein Vater ist, das im ersten Teil?
Ja gut, aber,
also, gut. Egal. Also gut, wir sind uns nicht einig, alles klar, ist ja okay.
Ja, aber dann kam diese Paviane relativ schnell danach, also das ist ja dann so, er wird dann halt da gefangen genommen und dann ist er Sklave und dann ist er, wird er an den Gladiator-Händler verkauft und gleich der erste Kampf, Pavian, so. Und dann gucke ich in die WhatsApp-Nachrichten rein und ich hatte das am Vorabend, wo du die WhatsApp-Nachrichten geschickt hast, hatte ich so das irgendwie fälschlicherweise, weil ich den Film ja noch nicht kannte, so interpretiert, als ob du da so nach der Hälfte des Films oder so langsam so einen Hass entwickelst. Und dann gucke ich diese Nachrichten an und dachte ich, der hat die Hasskappe schon bei den Pavianen komplett auf 180. Und ich bin, der Film hat doch gerade erst angefangen. Der Typ ist jetzt irgendwie, okay, hat seine Frau verloren und jetzt wird er zum Sklavenhändler-Dings verkauft und jetzt muss er gegen Pavian kämpfen und da bist du schon auf 180 gewesen. Da hatte ich gerade mal die Chips-Tüte aufgemacht. Und
da war ich so... Da war ich schon durch. Ich war wirklich nach 3 Minuten war ich schon voll auf 180 und ich habe mich dann langsam in meinem Hass eingegroovt. Bei dem Pavian habe ich gedacht, okay, jetzt breche ich gleich ab. Also jetzt langt's. Aber es wurde dann. Aber es wurde halt nicht besser bei mir. Also ich fand, also mich hat dann alles gestört im Endeffekt. Ich fand dann, also ich habe es ja auch aufgeschrieben, dieser Kampf im Innenraum.
Welcher Innenraum? Also wo bist du gerade?
Wo sie bei den beiden Cäsaren kämpfen.
Da kämpfen oder? Zwei.
Ach so, das, kämpfen, ja, ja.
Genau. Und der eine haut halt dem anderen einen Arm vorne über den Kopf. Wo ich mir denke, so, was ist denn das für ein Film? Das ist halt wie in 60ern, so, wo man mal eine Amphore, wo man mal auf den Tisch springt und dann, also es war wie so ein Musketierfilm.
Also, echt, so ja, aber warum? Also, das ist doch aber keine Kritik an dem, also, das verstehe ich nicht. Er hatte in dem Augenblick sein Schwert verloren. Und dann nimmt er sich halt irgendein Ding, was da steht, und weil das halt so ein Festbankett da ist, wo die überall ihre römische Dekadenz zur Schau stellen, stand da halt so eine komische Amphore, wahrscheinlich war da Wein drin oder keine Ahnung, oder schon ausgesoffen, ich weiß es nicht. Für mich war das so ein Moment von, es soll mir zeigen, dass der Charakter so, wie sagt man, quick on his feet, also der ist schnell dabei, eine Alternative zu finden, irgendwie, wenn das Schwert ist jetzt weg, der andere kommt auf ihn zu, greift er sich irgendwas, das nächste, was da steht, da ist halt eine Amphore. Da weiß ich jetzt nicht, ob ich das dem Film als Zitat von alten 50er-Jahre-Schinken zur Last legen möchte.
Also er ist auch vorher quick on the feet, wie du sagst, da kämpft er, glaube ich, gegen den Dottore, also gegen den praktisch den wie nennt man den Chefausbilder im Ludus, gell? Da benutzt er halt Muay Thai Techniken. Ich auch denke so, oh, why? Das ist doch nicht nötig. So, warum macht man das? Sieht viel zu modern aus. Also es sieht halt gar nicht nach antiken Gladiatoren aus, sondern die kämpfen halt einen richtig modernen Fernostkampfsport.
Ah, echt? So was für ein Move hat er da gemacht?
Ja, mit Knie und Ellenbogen die ganze Zeit. So, ja, man könnte argumentieren, dass es naheliegend, das zu tun, aber ist es halt nicht. Also das macht übrigens der Russell Crowe im ersten Film, kämpft auch einmal mit dem Knie, aber da sieht das organisch aus. Da sieht es so aus wie, okay, es in der Situation ist das naheliegend, das zu tun, ja? Denn der Dings vor dir ist zu dir vornübergebeugt, dann musst du das Knie halt reinheben und dann kannst du ihm im Knie ins Gesicht treten, ja? Das ist schon naheliegend, das zu tun. Aber nicht wie das in dem zweiten Film der macht. Das ist im zweiten Film, das ist einfach moderner asiatischer Kampfsport. Also
das sehe ich nicht.
Ich auch nicht.
Warum?
Also, weil ich ungebildet bin, weil ich keine Ahnung von asiatischem Kampfsport habe.
Nein, ich meine, warum macht man sowas? Also warum? Das ist doch so, es ist so unnötig, das so zu tun. Und das, ich hatte bei diesem Film an so vielen Stellen, also und sei es bei der CGI, sei es eben bei sowas, so das Gefühl, als wäre das so ein Billigschinken, als wäre das so, das ist einfach eine kleine Crew da, und es sind bestimmte Dinge nicht aufgefallen. So. Aber das ist ein fucking Ridley Scott-Film. Also das kann doch nicht wahr sein. Oder diese Zombie-Affen, ja? Also da muss doch irgendjemand hinterher sagen, so Leute, das ist ein bisschen viel. Oder diese Haie. Diese Haie. Ja, ich meine,
klares Wasser, da unten ist Staub drin.
Ja, und habt ihr mal gesehen, wie die schwimmen? Die schwimmen halt vollkommen regelmäßig. Die sind einfach, im Computer haben die dann einfach in einem regelmäßigen Raster da Haie reingesetzt und dem Computer gesagt, lass die irgendwie schwimmen. Und dann schwimmen die, keine Ahnung, Kreise oder Achten oder keine Ahnung so. Aber man sieht halt, das ist einfach so ein, wie nennt man das, wenn es sich das immer wiederholt?
Pattern, Muster.
So ein Pattern, ja. Genau, das ist so Patterns. Das ist eben nicht, dass die sich nicht gruppieren, dass die nicht miteinander interagieren. Das ist ja heute alles möglich. Das ist ja, kann mir ja keiner erzählen, dass dem AI-Prompt nicht hätte sagen können, hier, versuch mal, dass diese Haie irgendwie miteinander interagieren oder mit den Schiffen interagieren oder mit den Leuten, die reinfallen, interagieren. Nee, machen sie erst dann in der Nahaufnahme, wenn jemand reinfällt, kommt sofort ein Hai und zerbeißt ihn.
Das war wie so ein billiger Horrorfilm, oder?
Also es ist wie ein hochklassiger Film. Es war so wie Sharknado war das. Also überhaupt, als diese Schiffe da rausfahren, ich meine, ja, wir wissen, dass sowas gemacht wurde damals, aber dann mit den Haien.
Aber halt 200 Jahre Haie, früher. Gell? Vor allen Dingen, die haben uns im letzten 16 Jahre vorher oder was, haben sie uns gezeigt, dass unten drunter ja diese ganze, wo er da hochgefahren wird und so weiter. Und wenn die das Ding jetzt fluten, da unten sind die ganzen Gladiatoren, die ersaufen halt erstmal.
Ich glaube, sowas wurde wirklich gemacht.
Ich weiß nicht, in welcher Technik,
in welcher Form.
Aber früher. Aber bevor die Aufzüge gebaut haben, da konnten sie das Ding fluten. Dann haben sie das, konnten sie es machen. Aber dann haben sie halt die Aufzüge gebaut und dann konnten sie es nicht mehr fluten.
Die haben halt gute Gummilippen. Das ist schon okay.
Ja, genau. Die Gummilippen aus China, die hat einer von diesen Kampfsporttrainern mitgebracht.
Ja, genau, genau.
Ja, ja, weil das, also das mit den, ich fand auch das mit dem Nashorn witzig. Ich habe dann auch mal recherchiert, kann man Nashörner reiten? Kann man tatsächlich? Das geht. Das haben schon Leute gemacht. Aber
Christoph, wir hören dich nicht.
Ihr hört mich, nee, ihr hört mich, jetzt hört ihr mich wieder,
oder? Ja, geht so.
Geht so. Oh, fucking shit. Ja, jetzt aber doch nicht stehend auf einem Nashorn, oder? Also das geht doch nicht.
Das geht bestimmt irgendwie. Ein Nashorn hat einen zu breiten Rücken, um da sicher zu sitzen. Das ist schon mal das erste Problem, hat mir meine Recherche gesagt.
Nashörner wirklich so Volldampf?
Ja, die sind sauschnell.
Nashörner können bis zu 50 km/h schnell rennen, sind aber extrem kurzsichtig. Insofern sind sie schlechte Reittiere, weil sie halt das ist keine gute Kombination.
Das hat man auch gesehen.
Das ist dann auch wieder, weißt du, dass das Nashorn sich von diesem Trick blenden lässt und dann da in diese Wand rennt, kaufe ich. Nashorn kurzsichtig, 50 km/h, saublöde Idee. Aber dass der Reiter obendrauf dem Nashorn sagt, renn mal mit 50 km/h in diese Richtung, ist eine saugute Idee. Kurve brauchen wir nicht.
So, what? Wenn nachher in einem späteren Tagesordnungspunkt darlegen, warum ich glaube, dass man ein Pferd reiten kann, obwohl es ja viel größer und schwerer ist als es selbst. Und die Erklärung, die ich da nennen werde, passt für das Nashorn nicht. Ich bin der Meinung, man kann Nashorn nicht so reiten, dass du denen sagen kannst, so, renn mal in die Richtung, mach mal den platt. Ich bin der Meinung, das ist ganz großer Unsinn. Also vielleicht kann man sich auf einem Nashorn festhalten und nicht abgeschmissen werden, irgendwie. Aber dass du Nashorn befehlen kannst, bleib stehen, lauf in die Richtung, never ever, glaube ich nicht.
Ja, es gibt Leute, die das gemacht haben, da gibt es auch Fotos von, habe ich gesehen. Aber das ist heutzutage sowieso. Ja,
vielleicht irgendwie mit der Flasche aufgezogenes Nashorn, was.
Ja, so ungefähr. Es sind so in der Regel Zoo-Menschen oder so Tiertrainer gewesen, die eng mit diesen Viechern zusammengearbeitet haben und das dann irgendwie gemacht haben. Und dann ist es für Show-Effekten.
Also das ist nicht so wie so ein Pferd. Also das glaube ich nicht. Aber gut. Das Nashorn. Das Nashorn habe ich noch am wenigsten übel genommen, muss ich sagen.
Das Nashorn war viel zu riesig. Es war ein unfassbar riesiges Monster-Nashorn.
Ja.
Ja.
Mich haben dann auch irgendwann auch so Kleinigkeiten genervt. Also dieser Drohnenflug über die Arena, das war halt eins zu eins der gleiche, also sogar diese Blendschutz oben Dinger waren genauso weit auf wie im ersten und da standen auch die gleichen Leute drauf. Ich hatte mir so beim ersten überlegt, so, boah, das ist jetzt, weiß nicht, 25 Jahre her, dass die das gefilmt haben oder gerechnet haben und es sah ja damals schon richtig cool aus und hab mir das genau angeguckt, hab Pause gemacht und dann kommt dieser zweite Film und da kommt halt der gleiche Schuss, also wirklich so diese Sichtschutz genau gleich weit aufgefahren, die gleichen Leute an den gleichen Stellen. Oh Leute, wirklich? So genau müsst ihr zitieren? Also.
Nee, ist einfach Geld gespart, einfach dieselbe Szene genommen, andere Colorlatt drauf, fertig.
Ja, aber also wirklich, ja. Und dann diese Day-for-Night-Aufnahmen, das kann man im Western machen vor 40 Jahren, da war das cool, aber doch jetzt?
Ja.
Aber lass uns doch mal zur Geschichte kommen. Also die Geschichte ist natürlich ähnlich. Wir haben wieder eine Person, die eigentlich von hohem Rang ist. Wir haben sogar zwei Personen diesmal, die eigentlich von hohem Rang sind beide irgendwie früher oder später in diesem Film zu Gladiatoren werden und sich dann sozusagen wieder ganz unten wiederfinden als Sklave, dann als Gladiator und dann wieder rankämpfen müssen. Für die eine Person gelingt das besser als der anderen. Aber das ist ein Thema, was wir im ersten auch hatten und dann haben wir halt dieses Thema politische Korruption, Ränkespiele, Dekadenz in Rom.
Wir haben wieder Soldaten in Ostia stehen.
Ja, und verrückte Kaiser, nur ist es halt nicht Joaquin Phoenix. Also zu dem Thema Gladiator. Du sagst, die werden zu Gladiatoren. Selbst das sehe ich nicht in diesem Film. So, ja, der wird an Judas verkauft, aber ich sehe null Entwicklung dahin, dass der Gladiator wird. Was ich ja bei dem anderen Gladiator-Film sehe. Ja, da wird ihm dann gesagt, hier, du kannst nicht einfach nur Leute schnetzeln, du musst schon auch ein bisschen Show machen und so. Also er wird in irgendeiner Form ausgebildet. Bleibt auch unheimlich zurück. Wir sehen nicht, wie Gladiatoren wirklich ausgebildet werden, oder das ist klar. wir sehen auch nicht, wie sie als Gladiator definiert werden, weil das ist ja auch sowas, dieses, du kommst in eine Gladiatorenschule und bist dann sofort ein Gladiator, der sofort in die Manege, das ist ja Quatsch, also das funktioniert ja nicht, dann sind die ja sofort tot. Aber in dem, also in diesem neuen Film, ist es halt, bleibt das so reine Kulisse. So, der ist jetzt in dem Ludus und dann ist er direkt in der Manege und da ist er auch direkt erfolgreich und berühmt und ist, also das ging mir alles, obwohl der Film ja unheimlich lang ist, ging mir das viel zu schnell und viel zu, es spielt eigentlich keine Rolle. So, ja, okay.
Das wäre halt noch eine halbe Stunde extra gewesen. Hätte ich jetzt nicht gebraucht. Und war das beim ersten so intensiv, dass sie das gezeigt haben, dass sie trainiert haben?
Nee, es war halt wenigstens, nee, trainiert nicht, aber es war halt, weißt du, in dem Film ist es halt so, da kommt der in diesen Essensraum und irgendjemand macht sich über ihn lustig, weil er halt irgendwie einen Affen gebissen hat und so.
Fand ich gut. Und dann,
und er macht halt, er lässt es halt über sich ergehen oder macht einen Scherz oder ich weiß es gar nicht
mehr. Nee, er nimmt es humorvoll, er lacht und findet und gratuliert denen quasi zu dem guten Scherz.
Mhm. Ich würde erwarten, wenn der dann neu reinkommt in so eine Gruppe von Gladiatoren, die ja schon Mehrkämpfe auch erlebt haben, dass der erstmal sich ganz unten einordnen muss. Also in einem Gefängnis wäre das ja so. Ich meine, ja, er hat schon einmal überlebt in der Arena, in dem er einen Affen gebissen hat. Aber dass er sofort so hier so ein respektierter Fighter ist, also nur weil er einen guten Witz macht oder nur weil er es den Witz über sich ergehen lässt oder so, ich fand das alles viel zu freundlich. Also so in dem ersten Film hat er ja diese Ralf Möller Figur, die sich ja so ein bisschen an ihm reibt, ja, die ist ja der Lokalmatador,
der auch wirklich schlecht spielt. Mann.
Das ist halt Ralf Möller, gell?
Also das war so hölzern. Das ist ja, also wirklich hölzern. Ich hatte Angst, wenn der irgendwie an der Wand geht, da bricht irgendwie Holz ab oder so.
Ja, aber was er, finde ich, gut macht, ist zu zeigen so, hier, ich bin hier der geile Typ. Und erst über die Zeit hinweg nähert er sich an unseren Gladiator, an die Russell Crowe Figur, an Maximus. Und hier ist es so, er beißt einen Affen und dann ist er akzeptiert von allen. Also, das ging mir alles viel zu schnell. Das ist so, ich meine, ja, ich hätte nicht noch einen längeren Film sehen wollen. Ganz sicher nicht. Aber,
ja, da hättest du noch irgendwie zehn Minuten.
Zwei Minuten, Training. Keine Ahnung. Oder hätten sie ein bisschen demütigen können oder keine Ahnung. Also es.
Ja, aber machst du einen Handlungsfaden auf, den du auch wieder zumachen musst. Und der Film wollte halt sich eher mit den Problemen, die quasi auf der anderen Seite, also auf der oberen Ebene der Arena stattfinden. Da wollte er die Konflikte aufmachen. Und ja, unten wollte er halt, okay, der ist jetzt der Gefickte und muss Arena-Kämpfe machen. Aber da jetzt noch mehr, du hattest ja diese Figur, du hattest ja diesen Trainer, der ihm anfangs auch ein bisschen übel gesonnen war. Nicht die Mitgladiatoren, sondern diese Zwischenebene. Und das war ja im Grunde dieselbe Ebene, die der, dieser Einpeitscher, oder wie auch immer man den Typen nennt. Das war ja im Grunde derselbe Job, den die Ralf-Möller-Figur auch hatte.
Nee, die Ralf-Möller-Figur war der Lokalmatador unter den Gladiatoren. Der beste Kämpfer. Es war nicht der Dottore, nicht der die Leute ausbilden soll, der die Peitsche hat. Also das ist nicht die gleiche Figur.
Nee, ja, genau.
Und der fehlt halt hier jetzt komplett. Der war auch dann dran irgendwie, dass der damalige ich kenne deine ganzen Begriffe da nicht, dieser Besitzer von denen, dass der auch zu dem gesagt hat, zu Ralf Möller, put him through the paces, also machen mal alle, ja, und der durfte da auch beim Einteilen helfen und so weiter, also der hatte schon irgendwie auch so eine Stellung, dass er da Handlanger vom Chef ist, weil er der Beste ist.
Ja, natürlich, klar.
Genau, aber der eine ist halt Kämpfer, also Möller war Kämpfer und der andere war halt so, ja, zweiter Mann oder heißt das, Consigliere.
Okay. Was die Ausbildung angeht, im alten Film, da hatten wir diese Tötungsmaschine, der weiß, okay, ist jetzt seine Aufgabe, ja, das was er jetzt machen muss, er tötet einfach alle, ja, damit sie ihn nicht töten. Und dann wird ihm gesagt von seinem Besitzer im Endeffekt, so, du musst dir eine Show bieten, ja. Das ist so, es ist ja eine gewisse Art von Ausbildung, die da passiert. In diesem Film jetzt wird ihm gesagt, so, ja, geil, ich spüre deine Rage, und hier, du musst deine Rage entfesseln und bla, 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 wo ich mir dachte, so, nee, so, erstens mal ist das gar nicht das, was er tut, weil, glücklicherweise, weil mit Rage im Kampf geht man halt drauf, also das ist halt Quatsch. Und genau so kämpft er auch gar nicht. Er kämpft ja ganz kontrolliert und im Endeffekt ähnlich wie die Russell Crowe-Figur, indem er erstmal den Sand vom Boden nimmt und dann eben guckt, wie er halt seine Stiche machen kann und die Leute halt relativ kaltblütig umbringt, wie er das auch tun sollte. Und dass er dann von seinem Besitzer gesagt bekommt, hier, du musst mehr mit Rage kämpfen oder ich spüre deine Rage. Nee, die ist nicht zu spüren, die ist nicht da und es ist auch gut, dass sie nicht da ist. Warum redet er so ein Quatsch? Also das,
ja, weil das der emotionale Arc von dieser Figur ist. Er ist am Anfang.
Ja, genau. Das ist Filmquatsch. Aber das gehört halt nicht in die Manege. Das gehört nicht in den Ludus. Das ist nicht das, was man gelehrt kriegt, wenn man zum Kämpfer ausgebildet wird. So, dass du deine Rage spüren sollst und dass du in Blutrausch geraten bist, weil du dann sofort tot bist.
Ja, aber in diesem Film hat er nun mal diese Entwicklung und das fand ich, zeigt der Film auch ganz okay, dass er halt am Anfang von Rachegelüsten besessen ist. Oder die hat er in der Manege offensichtlich gut genug unter Kontrolle, dass er den Affen zuerst kriegt, bevor der ihn kriegt. Aber es geht ihm einzig und allein darum, den General zu töten, der seine Frau getötet hat. Und überhaupt nicht darum, sich in diese politischen Sachen einzumischen, sich seinen Platz wiederzuholen, seine alte Identität wieder aufleben zu lassen oder, sondern einzig und allein servier mir den Kopf auf dem Teller, alles andere interessiert mich nicht. Und dann gibt's irgendwann diesen Punkt, wo er erkennen wird, muss, dass das alles komplexer ist, als er sich das überlegt hat und dass es halt nicht der Weg ist, den er weitergehen kann. Und dann an diesen Punkt muss er gebracht werden von der Geschichte und wird er dann auch und dass dann quasi sich rausstellt, wer der wahre Feind ist oder wer und dass er eben sich entscheiden muss, ziehe ich das jetzt durch, mache ich meine Rache-Nummer hier zu Ende, meine blinde Rage und schieße irgendwie dem General den Pfeil in den Kopf oder komme ich an den Punkt, wo ich sage, vielleicht sind hier noch andere Mächte am Spiel, um die ich mich kümmern muss und wie verhalte ich mich dazu, wie ist es hier die ganze Komplexität dieser Gemengelage.
Genau, und da bin ich schon direkt beim nächsten Punkt. Er rebelliert. Das macht ja der alte Gladiator, also der Pro-Gladiator macht das ja auch. Er kriegt ja vom Kaiser den Befehl, hier diese berühmte Fingerszene, die natürlich, ja, das ist nicht historisch, aber egal. Er soll jetzt den unterlegenen Gladiator töten. Und da rebelliert er ja. Macht das nicht. Und wird dann nur deswegen nicht getötet von den von der Schweizer Garde, nee, von den schwarzen Prätorianern, weil das ganze Publikum skandiert, dass er leben soll. Also weil der Kaiser es sich politisch nicht leisten kann oder es sich nur schwer leisten könnte, ihn töten zu lassen. So, jetzt haben wir eine ganz ähnliche Szene im neuen Film und auch hier rebelliert unser junger Gladiator, tötet den anderen nicht. Der andere wird sofort von den Prätorianern erschossen. Ja, es hat also überhaupt nichts gebracht, dass er ihn hat dann leben lassen. Er hat nur rebelliert. Aber er hat ja nicht das Standing. Es ist ja nicht so, dass das Publikum brüllt, dass er leben soll. Und also das ist ja dieser Druck lastet auf dem Kaiser ja gar nicht oder auf dem Bösewicht. Ich weiß gerade gar nicht, wer da gerade der Bösewicht ist. Er wird aber trotzdem nicht getötet. Wo ich mir dachte so, hä?
Ja,
warum wird er nicht gekreuzigt?
Weil also die Vorzeichen andere sind, die natürlich das Publikum skandiert dann schon, dass die rufen schon Hanno an der Stelle und der Kaiser hat oder die Kaiser in dem Fall haben keinen persönlichen Hass auf Hanno, die kennen Hanno überhaupt nicht. Für die ist Hanno einfach nur der Typ, den die Massen gerade cool finden. In dem ersten Film
ja, und
haben die beiden eine persönliche Hassbeziehung. Der will den sowieso sich entledigen, so schnell er kann.
Er hat sich und gerade den Befehl der Kaiser widersetzt. Also das ist halt ein Todesurteil.
Ja, aber
ich sehe keinen Grund, warum er ihn am Leben lassen sollte.
Ja, aus Spaß. Den beiden ist sowieso alles egal. Die sind gelangweilt, das sagen sie ja auch mehrfach. Die sind gelangweilt von ihrem Leben, von allem, was da passiert. Und ja, okay, dann, keine Ahnung, dann gucken wir uns morgen an, wie er von einem Nashorn aufgespießt wird. Dann wird auch lustig. Denen ist es einfach egal. Und im ersten Teil ist Joaquin Phoenix es halt überhaupt nicht egal. Weil er hat ein absolut persönliches Ding. Der Typ hat einen Stein bei seiner Schwester im Brett. Der Typ wurde von seinem Vater geliebt und er wurde nicht von seinem Vater geliebt. Und er hat quasi sowieso jeden Grund, den umbringen zu wollen. Und deshalb ist die Szene so aufgeladen. Wie schafft der Film es jetzt, dass er ihn nicht umbringt? Was kann der Film uns zeigen, was ihn irgendwie davon abhalten könnte, das jetzt durchzuziehen? Und hier diese Szene, die ist egal. Das ist das der inneren Logik von Rom, keine Ahnung, zu viele Geschichtsbücher gelesen, aber die Szene ist egal einfach in dem Moment. Also die Sache, dass die ihn umbringen wollen, ist egal. Es ging um die Sache zwischen den beiden, die da gekämpft haben.
Es werden nur egale Geschichten erzählt, es werden nur egale Bilder gezeigt. Das ist
Der Kampf vorher ist das Entscheidende in dieser Szene. Der Kampf vorher und der Tod des Generals, das ist das Entscheidende in dieser Szene. Und danach ist der Climax dieser Szene durch und dann ist vorbei. Dann ist es, dann gibt's da noch Finger hoch, Finger runter und dann ist es aber auch schon ein Zeichen, was langsam anfängt, wo die Leute merken, oder wo die Kaiser merken, dass ihnen die öffentliche Meinung ein bisschen anfängt zu entrutschen. Das ist der Beginn dieser Sache. Das wird ja dann immer noch extremer. Danach hast du ja irgendwann Feuer in den Straßen und Aufruhr und so weiter. Das ist der sanfte Anfang dessen.
Ja. Wo das ja dann lustigerweise sogar geschönt wird, also massiv geschönt wird, wenn man, ich meine, historisch ist das natürlich alles sowieso nicht, aber diese Figuren von Caracalla und Geta, also diesen Brüdern, die Kaiser waren parallel, das gab es ja wirklich und die gab es ja auch wirklich und das endete ja auch so in der Art, wie das gezeigt wurde. Oder gezeigt wird, nur mit der Folge, dass danach eben noch eine fünfstellige Zahl von Menschen über die Klinge springen musste. Also es diese Aufruhr, bisschen Aufruhr, die da gezeigt wird am Ende, ich glaube, der eine sagt's ja sogar, sagt er nicht sowas, so, hier, lass uns doch ein paar Massenhinrichtungen machen oder sowas. War das in dem Film oder war das in dem anderen?
Ja, das war einer von den schreit Mass Executions, ja.
Genau, also das, das wäre realistisch gewesen tatsächlich.
Aber auch da wieder, das ist nicht das, was der Film zeigen will. Der will da in dem Palast bleiben und zeigen, wie die Mächte, die Ränkespiele funktionieren. Wie da Politik gemacht wird. Klar hätte sich jetzt noch 20 Minuten mit Erhängungen und Kreuzigungen.
Weil die Kaiser halt auch Comic Reliefs eigentlich sind. Die sind ja keine echten Antagonisten, die sind massive Karikaturen, also lächerlich karikaturesk sind die ja.
Das fand ich auch ärgerlich, dass sie so queer dargestellt wurden und damit die Bösen dumm sind.
Verrückt,
ganz
völlig verrückt
ätzend.
Waren die ja.
Und auch, der eine hat ja auch Syphilis und wird gerade irre. Also
und
der hatte Syphilis im Endstadium.
Ja, der hat danach aber, glaube ich, noch 6 Jahre regiert. Gell? Also, ja, so what.
Ja, es ist nicht historisch, das war um das. Was?
Bei weitem und nicht. Genauso der Anheizer, der ja gespielt wird von dieser, ich empfinde sie als problematische Figur aus Little Britain, so ein Komiker, so ein britischer. Ich weiß nicht, kennt ihr diese Little Britain Sketcher?
Ja, Little Britain.
Oft, schwierig.
Little Britain darfst du nicht mit heutigen Standards messen, das ist nicht
ich weiß,
heute.
Ist arg in die Jahre gekommen, aber der spielt halt immer noch, also na klar, es ist keine Little Britain Figur, die er da spielt, klar, aber.
Ich fand den auch lustig, den ausgerechnet ihn zu besetzen, fand ich auch witzig, aber nicht problematisch in dem Sinn.
Ich finde es ein bisschen, also ich fand das und die beiden Dings fand ich schon homophob. Es waren halt Karikaturen. Und zwar so drüber. Ich meine, Joaquin Phoenix war auch in gewisser Weise so eine Karikatur. Hatte halt nicht diese homophobe Sache, aber halt diese inzestiöse. Aber Joaquin Phoenix habe ich das halt noch abgenommen, dass er echt ein wirklich unangenehm fieser Typ ist. Und er war halt auch ein richtiger Antagonist. Und es waren die halt nicht, die waren Comic Reliefs eigentlich.
Ja. Ich fand die schon sie sind ja nicht die Hauptantagonisten in diesem Film, sie sind es ja nur zeitweise, aber ich fand sie zumindest so dargestellt, wie man sich das so römische Dekadenz im Endstadium
Ja, in der
Karikatur. Wo sie halt mehrfach betonen, dass sie halt wirklich von ihrem Volk, von ihrem Leben, von ihr den Annehmlichkeiten, die ihnen dieses Leben bietet, von den Möglichkeiten, die sie haben als Emperor, komplett angewidert und gelangweilt sind. Die wissen nichts mit sich anzufangen und demzufolge sind sie komplett unberechenbar. Und du weißt nicht, wenn was in diesem kranken Hirn als nächstes für eine bekloppte Idee kommt und dann ernenne ich halt mal irgendwie meinen Affen zum ersten Konsilieri des Staates, weil mir das gerade so in den Sinn kommt. Und wie der Rest der Republik dort oder des Landes, der von Rom damit umgehen muss, dass diese beiden Irren quasi das Sagen haben und mit einem Fingerzeig Leute exekutieren lassen können. Und was das eben für eine Ausstrahlung hat auf und was für ein Eiertanz das ist für alle Leute um sie rum. Und ich fand dafür diese Joaquin Phoenix Figur nicht. Die hatte alle möglichen Unsicherheiten in sich und Traumata und war auch quasi, wie sagt man, ruchlos. Aber da hattest du doch das Gefühl, der folgt irgendwie, Mensch. Der hat ein Ziel und der hat, du kannst den eher berechnen irgendwie. Manchmal schlägt er vielleicht einen Haken, den du nicht kommen siehst, aber grundsätzlich hast du das Gefühl, diese Person hat eine Motivation, die hat irgendwie Dinge, die sie will, die sie erreichen will und da das Ziel wird sie verfolgen. Und
die beiden, der hat was Menschliches.
Ja, genau. Und die beiden meandern nur noch rum, weil sie halt komplett so, wo kriegen wir den nächsten Kick her? Wo kriegen wir den nächsten Thrill? Ach, das langweilt mich auch, lass ihn erhängen oder irgendwas. Und das war nochmal ein anderes Level von scary sozusagen. Und das, ich fand die nicht so verkehrt, die beiden. Klar, Joaquin Phoenix, der viel bessere Schauspieler und der bringt es sehr viel wuchtiger auf die Leinwand, ohne Frage. Ich sag ja nicht, dass dieser Film dem ersten das Wasser reichen kann. Aber ich kann den nicht so vernichten, wie du den vernichten willst.
Aber auch nicht gesehen, warum die immer gemeinsam Hofstaat führen, warum die so aufeinander hängen und wie man ja dann später sieht, sich eigentlich doch nicht so grün sind. Ja? Also da konnte er sich auch nicht so richtig entscheiden. Sind die jetzt ganz eng oder sind die nicht ganz eng oder hassen die sich eigentlich?
Ja, da gehe ich mit. Das hat er ein bisschen sehr spät aus dem Hut geholt, aus Plot-Convenience-Gründen. Ja.
Ja. Und die Realität damals war halt, dass die sich extrem misstraut und gehasst haben. Also die haben halt völlig getrennte Hofstaate geführt. Also das Ende ist eher realistisch. Das alles am Anfang, wo die zusammenhängen und Partys feiern und weird sind, das ist halt großer Quatsch.
Stefan, wir haben dich noch gar nicht zu Wort kommen lassen.
Ich hab versucht zu reden, aber...
Ja, das tut mir leid. Musste auch immer meine bessere Audioqualität nutzen, um über den Christoph drüber zu kommen.
Ja, das stimmt. Man hört den Bob, der Christoph macht im Hintergrund nur leise Geräusche, aber ist leider irgendwie kommt. Aber es ist seltsam, du fängst an zu reden, bist ganz leise, man versteht dich kaum und dann plötzlich ist alles wieder gut.
Ja, das ist irgendwie so ein Auto-Gain in diesem Treiber, das ist fürchterlich.
Ja. Ich hatte noch zwei Punkte, über die ich mich geärgert habe, die ich jetzt nochmal suchen muss und einen, den ich richtig gut fand, wo ich jetzt die ganze Zeit auch mitgeschimpft habe quasi. Ich fand Denzel Washington einfach grandios. Also wie der das gespielt hat, wie der agiert hat, wie er jede Geste, jede Mimik saß, jeder Satz, jeder Schritt, alles passte, bis auf der Schlusskampf. Das ist ein älterer Politiker, der seit Jahren nicht gekämpft hat. Ja. Ja. Und der kämpft gegen einen trainierten Gladiator, wie auch immer. Ist es irgendwie ein Kampf auf Augenhöhe oder auf, weiß ich nicht. Also das ist
und
wirklich...
Und er hat noch einen riesigen Umhang, der in dem Weg rum ist. Meine Frau hat auch gesagt, so kann der nicht erstmal den scheiß Umhang ausziehen? und ich habe auch gesagt, so wie kann das sein, dass der auch nur 3 Sekunden überleben kann. Und meine Frau dann so, ja, der war doch früher auch so ein heftiger Gladiator. Und gesagt, ja, aber er ist jetzt 60.
Also, genau. Genau, wenn man jetzt einen 60-jährigen Olympiakämpfer gegen den Judoka von heute antreten lässt, das wird auch nicht so gut ausgehen. Ja. Also.
Es geht selbst dann nicht gut aus, wenn der eine Mike Tyson ist und der andere ein YouTuber. Selbst dann ist es schwierig für den älteren gegen den Jungen zu bestehen. Wenn der Junge aber von demselben Format ist, ja.
Ist man sich da nicht uneinig, ob das nicht gefällt?
Ja, mag sein. Da will ich jetzt noch gar nicht aufmachen, das Fass. Aber wie gesagt, da hat Stefan völlig recht. Das ist super unrealistisch, dass der nur da eine Minute 50 besteht.
Ja, und vor allen Dingen, es wird dann so der große, es war ja eigentlich durch und alles erledigt und soll er eben den Kopf abhacken und gut ist und dann gehen sie alle wieder zurück und dann fängt der Film an, den ich eigentlich gerne gesehen hätte. So wie, wenn man das so ein Riesenchaos ist, wie räumt man das denn wieder auf?
Ja, das kommt in Gladiator 3.
Hoffentlich nicht, ich guck's nicht. Ich hoffe, es sucht auch keiner von euch aus, aber ich sehe da jetzt auch nicht so große Chancen, dass das einer. Und jetzt noch eine Sache, die ich so, also es gab viele Punkte, wo ich mich geärgert habe, weil sie so lazy waren. Irgendwie Day for Night, Ungenauigkeiten hier mit diesen Haien, mit dem Wasser und so weiter. Und auch die Aussprache von den lateinischen Begriffen. Also wenn man da ein Budget von 300 Millionen hat, da hätte man auch nochmal 10.000 Euro für so einen Sprachcoach aufwenden können, der einem wirklich, also diese lateinischen Begriffe zumindest in einer Art aussprechen lässt, dass es sich so alt anhört. Also es gibt ja ein paar Stellen, wo jemand so ein bisschen sowas wie Italienisch spricht oder klingt zumindest so. Und da hätte man ja durchaus ein paar von den Leuten wenigstens wichtige Begriffe mal in einem sowas wie Latein aussprechen können. Also
genau, das hat,
und das zieht sich halt durch, das sind, weil das so viele Punkte sind, wo es einfach faul war. Also wo sie einfach gesagt haben, na ja, ist schon gut genug, so, ja, ach komm, machen wir, wir könnten, die eine können wir durch einen Bogen, also hier durch einen Pfeil erschießen lassen, dann stirbt am Schluss noch eine Frau, ach komm, nehmen wir Pfeil, war cool, machen wir nochmal, was soll's. So, denkt euch doch einfach was anderes aus, lasst einen Tiger kommen oder ein irgendwas, scheißegal, aber doch nicht zwei Frauen gleicher Tod. Also, bitte.
Ja, vor allem, wenn man heutzutage halt so, weißt du, Netflix-Serien, so hier deutsche Netflix-Serie über hier Arminius Kampf, da ist es besser gemacht mit dem Latein. So, und aber hier in diesem billigen Filmchen schaffen sie es nicht, oder was? Also es ist nicht nachzuverziehen.
Weil es ihnen egal ist. Also das ist das, was mich so krass stört. Day for Night, CGI scheißig, geschichtliche Ungenauigkeiten, die halt leicht zu lösen wären. Ich habe gleich bei der Droge der Wahl noch eine. Sachen, wo man einfach mal vielleicht einen Geschichtsprofessor, der jetzt Taxi fährt, mal für 4 Monate gut bezahlt und sagt, so, guck dir bitte an, das sind unsere Ideen von Rom, was ist da richtig, was ist falsch, was können wir mit leichten Sachen ändern, dass ihr das Kolosseum nicht umbaut, geschenkt, baut so, wie ihr Bock habt. Aber so ein paar Sachen, so diese Kleinigkeiten, das wäre nicht teuer gewesen.
Ich will noch eine Sache stehen, und zwar Wrestling, Fragezeichen. Ich hatte häufig in den Gladiatorenkämpfen so diese klassische Wrestling, wie soll man es nennen?
Flair.
Also nicht nur der Flair, sondern der Ablauf, dass man so dieses, so, jetzt kriegt der eine eins mit dem Stuhl übergezogen und dann liegt er am Boden, dann weiß man schon, ah, jetzt kommt er gleich zurück, ah, jetzt kämpft er, also es war so, das folgte immer so diesen Wrestling-Regeln. Und bei dem alten Kampf, bei dem alten Gladiator war das so, zum Teil hat er einfach kurzen Prozess mit denen gemacht und hat eben nicht dieses so, jetzt muss er in Bedrängnis kommen und jetzt muss er am Boden liegen und jetzt muss er sich rumrollen und dann kommt er wieder hoch und dann reicht ihm jemand einen Stuhl rein. Also ich habe wirklich zum Teil zu meiner Frau gesagt, kann nicht noch bitte der obligatorische Klappstuhl über dem anderen zerschlagen werden? Das würde mir noch fehlen.
Es wäre auch cool gewesen, wenn der Undertaker reingelaufen wäre, oder?
Ja,
muss einer in einen Tisch geworfen werden, wo der Schiedsrichter sitzt.
Ja, genau.
Oder der das Punkte. Wirklich, ja.
Das hat noch gefehlt.
Lustigerweise hatte ich auch zwischendurch einen Moment, wo ich an Wrestling gedacht habe. Allerdings tatsächlich auch schon im ersten Film. Aber eher aus so einer Frage, wie nimmt das Publikum das wahr? die sind ja da immer vollkommen frenetisch am Jubeln für wir lieben dich, Arcaius, wir lieben dich, Maximus, wir lieben dich, Hanno, wir lieben irgendwen immer gerade, den Dude der Woche, den wir irgendwie absolut abfeiern. Und dann nimmt die Sache einen Dark Turn und der wird irgendwie abgemetzelt und dann haben wir einen neuen Helden und dann ist der unser Held und dann jubeln wir dem zu, als wäre der das Beste seit geschnitten Brot. Und dann auf der anderen Seite die Politiker oben, die dann so sagen, ja, das Volk liebt ihn jetzt und das kannst du nicht hinrichten lassen, weil das Volk liebt ihn. Aber irgendwie dachte ich mir immer, das Volk wechselt schneller seine Liebschaften mit diesen Gladiatoren im Zweifel, wenn die halt irgendwie tot sind, dann lieben sie halt morgen einen anderen, als manche Leute ihre Unterhosen. Also das ist, ich verstehe nicht, also da hatte ich so dieses Gefühl, so, es ist wie Wrestling, so völlig frenetisches Fansein von irgendwem und dann verliert er den Kampf und dann, ah ja, dann bin ich jetzt für den anderen. So, so austauschbare Egalität der und deshalb die Frage, ist diese Fallhöhe wirklich so hoch? Würden die wirklich irgendwie rebellieren, wenn da der Falsche irgendwie geköpft werden würde? Oder das stand ja sowieso im Raum, dass der hätte tot sein können an dem Tag. Und dann ist er halt tot, nur aus einem anderen Grund. Naja, dann sind wir nächste Woche für den anderen Dude mit der Lederhosen. Diesen Gedanken hatte ich ein paar Mal.
In dem alten Film viel mehr gespürt, dass dieser Spanier sich einfach von unten hochkämpft und berühmt wird mit der Zeit und dann eben auch gefeiert wird und er dann auch nicht mehr getötet werden kann einfach, ohne dass es dann Aufruhr gibt. Aber das habe ich hier eben nicht gespürt. Das war, wie du ganz richtig sagst, so plötzlich war der da und kann auch wieder weg sein.
Ja.
Ich habe noch einen Props für den alten Film zu vergeben. Und zwar haben wir ja hier relativ früh so eine Szene, also im neuen Film haben wir eine Szene in dem Kampf am Anfang mit so Bogenschützen, wo Bogenschützen sollen ihre Bogen spannen und dann warten die auf den Befehl zum Losfeuern, also Loose. Und da sagt meine Frau zu mir so, ah, das wusste ich gar nicht, dass die da Loose sagen. Und dann habe ich irgendwie sowas gesagt, so, ja, das sagen die auch eigentlich nicht, also sagen die nur in Filmen. Das ist halt so ein Filmtrope, das ist ja Quatsch. Also funktioniert halt eigentlich nicht, so einen Bogen zu spannen und warten, bis man schießen soll. Und das wird im ersten Film sehr, sehr gut gezeigt. Nicht in dem Kampf am Anfang, da wird es genauso falsch gemacht, aber später bei diesem Erschießungskommando, wo die ja auch spannen und dann dem Commodus, der noch irgendwie, keine Ahnung, noch irgendwie sein General befragen muss, bevor er die schießen lässt. Und dann zeigen die eben diese Schützen und zeigen, wie das immer schwerer wird, wie die anfangen zu zittern, wie die eben den Bogen gar nicht mehr lang gespannt halten, weil das halt nicht geht. Du kannst ihn halt nicht eine Minute spannen und gespannt halten. Da triffst du halt nichts mehr. Also dann schießt du halt, zitterst da halt am ganzen Körper. Und das wird richtig gut gezeigt. Und es wird in wenigen Filmen wird das so gezeigt. Das fand ich sehr, sehr gut. Also
das Komische ist dann nur, dass sie dann extrem dass sie dann
trotzdem
gut,
treffen.
Ja, und zwar extrem gut, weil der Kaiser dazwischen steht.
Genau, das habe ich auch gedacht. So, ist der Kaiser wahnsinnig? Ja gut, er war ja wahnsinnig. Aber ja. Das war schon, wo man dachte so, okay, der hat Vertrauen. Mann, oh Mann. Dass nicht einer vielleicht dabei ist, der doch noch ein Hühnchen mit ihm zu rupfen hat. oder schlecht schießt. Ja. Das war natürlich Quatsch. Aber dass dieses Zittern gezeigt hat, das fand ich sehr gut. Hat mir gut gefallen.
Also da würdest du dich ja nicht mal hinstellen, wenn das ein Erschießungskommando mit Gewehren ist.
Nee, nee.
Wo keine. Fall. Ja, von daher, also vollkommen irre, diese Szene.
Ja, das war vollkommen irre. Aber gut, das war halt Übertreibung. Aber das finde ich okay. Also. Haben wir noch was? Oder geben wir schon Punkte? Geben wir schon Punkt. Oder Punkte.
Es gibt ja dann eh noch jetzt von jedem sein Schlussplädoyer, jeder kann ja mal einweben, ja, genau. Also dann, weiß ich nicht, warum wollt ihr das machen von den Punkten? Auf- oder absteigend?
Das ist egal.
Das ist Stefan hat's schon aus der Sendung gerissen, oder wie?
Ich habe gar nicht entschieden, wie viele Punkte ich gebe. Ja, ich fange mal an.
Mach mal.
Also das ist natürlich nicht Poor Things. Also der ist nicht, ich finde den nicht abstoßend. Ich finde den auch nicht problematisch oder so. Ich finde den langweilig, ich finde ihn ärgerlich, billig, schlecht gemacht, ohne irgendwie das, was man zur Verfügung hat, zu nutzen, weil es einem einfach scheißegal ist. Ich bin schwer enttäuscht, weil ich eigentlich Ridley Scott Filme in der Regel abfeiere oder häufig Filme abfeiere, ohne zu wissen, dass sie Ridley Scott Filme sind. Und ihr sagt mir dann, ja, der ist Prinz von Ridley Scott. Und dann denke ich mir, ah ja, okay. Also bei Marsianer zum Beispiel war das so, ja. Wo ich dann denke, ja, okay, am Ende stehe ich halt auf Ridley Scott Filme. Ist, kann halt nichts dagegen tun. Also bis auf diesen hier, der ist, also ich finde den unsäglich. Und wenn ich an diese Haie denke, das ist, also, ja, I don't know. Und, aber ich gebe nicht einen Punkt, weil, ja, das ist halt, wenn ich es wirklich, ja, wenn da, wenn ich ihn verwerflich finde. Verwerflich finde ich ihn eigentlich nicht. Und ja, ich, das gibt, ich weiß nicht, 2 Punkte oder so. Also, es. Das kann man schon machen, das ist halt nicht mein Film. Ich ärgere mich halt über den, aber ja, ich sag 2 Punkte.
Ich gebe ein bisschen mehr, aber ich, also ich habe mich auch irgendwie zu oft geärgert. Vor allen Dingen hat mich geärgert, dass dieses Faule, dass sie halt nicht irgendwie mal jemand fragen, wie es, also für so billige, leichte Sachen, dann dieses Queercoding von den Tyrannen fand ich super nervig. Day von Night, so, ach. Und am Schluss dieses Weizenfeld, das hat mich im ersten Film schon genervt. Immer wieder Weizenfeld, immer wieder Hand durch Weizenfeld. Und ich dachte ja, als es zum ersten Mal aufgetaucht ist, ach guck mal, jetzt zitieren die das auch schon. Und dann ist mir aufgefallen, ach nee, ist der Film, naja gut. Dann darf er das machen, aber irgendwie hat es gesagt, nee. Ich gebe
Aufnahmen vom alten Film genommen, oder? Die haben es nur schwarz-weiß gemacht. Vielleicht. Das war die Hand von Russell Crowe.
Vielleicht auch. Ja. Da war es mir auch egal. Da habe ich dann direkt ausgemacht. Also es kam so, okay, das ist das Ende aus. Pff, noch gar nicht mehr weiter. Und ja, ich gebe 3,5 Punkte. Also ich fand es auch, also ich fand's unterhaltsam, dass ich hier mit irgendeiner lustigen KI die ganze Zeit mein Schimpfen live rauslassen konnte und der mir irgendwelche Sachen zurückgeschrieben hat, was mir dann auch wieder halb egal war. Hauptsache ich konnte schimpfen, dann habe ich ihm gesagt, fass mir das mal zusammen. Jetzt hatte ich immerhin noch ein paar Stichpunkte und Sachen, an die ich mich erinnern konnte. Deswegen war ganz unterhaltsam, 3,5 Punkte.
Okay, dann mache ich jetzt den Ausreißer nach oben und Fanboy hier mal so ein bisschen rum.
4.
Ich fand den unterhaltsam. Der ist nicht, wie gesagt, habe ich schon gesagt, mehrfach jetzt nicht so gut wie der erste, ganz klar. Aber es ist kein schlechter Film als solcher. Das ist, der hat ein bisschen zu sehr auf die Action-Set-Pieces gedrückt und gesagt, hier, ja, dann müssen wir Paviane und Seeschlachten und so machen. Das ist ein bisschen albern und das sieht auch an manchen Stellen nicht so gut aus, aber da kann ich eigentlich relativ entspannt drüber hinwegsehen. Die Paviane noch am schlimmsten von dem, die Seeschlacht, das war okay, und das Nashorn, da kam der Staub immer von der falschen Stelle, da war immer Staub in der Luft, der da gar nicht hingehört, aber egal. Und die Ränkespiele und dieses Plotting von der Denzel Washington Figur, der, wie gesagt, was stimme ich Stefan voll zu, toll gespielt hat, die Art, wie diese Story sich da entwickelt und ich hätte mir da noch ein bisschen mehr von den Senatoren gewünscht, da die sind ein bisschen zu kurz gekommen, die waren im ersten Teil ein bisschen präsenter. Mir hat das Freude gemacht. Ich hab den geguckt, fand den tatsächlich auch spannend, weil ich mich nicht dazu hab hinreißen lassen, und das rechne ich auch dem Film an, mich in jede Kleinigkeit reinzudenken, ob der da jetzt einen Muay Thai Griff macht oder nichts, mir völlig Wumpe, ehrlich gesagt. Ich sehe das auch nicht, wie geht's mir mit dem Stefan, und es jetzt, wo ich es weiß, mir immer noch egal. Und ich gebe dem 6 Punkte. Ich fand den anschaubar, absolut. Klar, der erste ist besser, ohne Frage, aber für ein Sequel, wo man eh nicht erwartet, dass er sein Original übertrifft, das machen ja die wenigsten Sequels, war das ungefähr so in der Range, wo ich dachte, wo der landen würde, wo er dann auch gelandet ist.
Der erste übrigens, haben wir jetzt auch nochmal geschaut, muss ich sagen, ist wirklich gut gealtert. Also den kann man immer noch sehr gut anschauen.
Ja.
Und ich habe 2-mal geweint. Also der wirkt immer noch sehr. Wirklich bewegt.
Ja.
Obwohl er natürlich auch zum Teil drüber ist, das ist ja klar. Ist, aber ist halt ein Schlamm- und Leder-Actionfilm.
Die Hauptfigur hier ist halt, also der Darsteller ist halt schwach, finde ich. Also weiß ich, er macht das schon gut, aber diese verschlurrten Art zu sprechen und irgendwie so fehlt so ein bisschen das Charisma irgendwie. Also das ist halt kein Russell Crowe und es ist auch kein Denzel Washington und auch kein Pedro Pascal. Da hätte ich mir eine andere Besetzung gewünscht. Der überzeugte mich nicht.
Russell Crowe hat ja, ich habe darauf geachtet, wie der spielt, weil ich habe den ersten nach dem zweiten geschaut. Und Russell Crowe überspielt zum Teil. Also das ist schon, zum Teil schon echt Theaterschauspiel, was der da macht. Aber es passt halt. Also das ist halt das, was dem Film gut tut. So what? Nee, ich fand unseren Hauptdarsteller hier, den haben wir schon mal in der Sneak gesehen. In diesem Geisterfilm im leeren Hochhaus.
Geisterfilm leeren Hochhaus?
So eine schwule Liebesgeschichte. Vielleicht warst du da nicht da, das kann sein.
Ach nee, schwule Liebesgeschichte Hochhaus, das ist dann hier All of Us Strangers, ja.
Ja, genau.
Okay.
Ja. Interesting. Da war der einer von denen. Aber da,
deshalb kannte ich den, okay.
Ja, da passt er besser rein, nicht. Fand ich. Also den Gladiator, ja, habe ich mir nicht abgenommen.
Ja. Gut, kommen wir doch zur Droge da, oder?
Genau, ja. Übrigens, ich habe ja eure Folge von letzter Woche gehört und saß so im Auto und als ihr darüber redet, ihr Déjà-vu, weil der Bob so, Déjà-vu, das kommt mir bekannt vor. Der Stefan erklärt, wie das, was da vorkommt. Und ich so, ja, den haben wir in der Sneak gesehen.
Ja, gell? Haben wir in der Sneak gehabt.
Ja, klar, haben wir in der Sneak gehabt. Aber halt vor Sneakpot-Zeiten.
Ja. Aber Bob hatte trotzdem kein Déjà-vu.
Nee. Nicht so richtig. Also. Aber irgendwas mit Fähre, ja, okay, Fähre kommt ja immer mal vor in New York-Filmen, aber war dann gar nicht New York, von daher.
War nicht Houston.
Ja. Nee, was? New Orleans hast du letzte Woche gesagt?
New Orleans, naja. Ja.
Gut, was trägt ihr denn? Habt ihr irgendwas Passendes?
Ich wollte noch gerade erzählen, ich habe auf Letterboxd meine Rezension geschrieben und habe es geschafft, sehr gut unterzubringen. Gerade. Okay. Aber das sage ich jetzt nicht, wer es lesen will, muss bei Letterboxd suchen. So, Druck der Wahl, ja, ganz einfach. Ich habe, die haben ja die ganze Zeit eigentlich immer nur Rotwein gesoffen. Habe ich mir gedacht, nimmst du auch Rotwein und dann überziehst du ihn einfach mit ein bisschen CGI, bestehend aus Wermut und anderen Kräutern. Also ich trinke einfach ein leckeres Gläschen roten Wermut.
Ja, sehr schön. Ich glaube, das ist sogar, Wermut wurde doch damals auch schon benutzt. Das ist, das ist ja, die nennen das ja immer nur Rotwein. Also das ist ja häufig, das hat ja mit unserem Rotwein nicht viel zu tun, was die damals getrunken haben. Also das ist, glaube ich, authentisch.
Ja, aus einem schäbigen Glas, Pressglas hatten die wahrscheinlich noch nicht, aber also auch so ein dickwandiges Glas. Und ich stoße jetzt mal nicht an, weil das hat mir erst irgendwann im Mittelalter angefangen. Das haben die gar nicht gemacht. Aber was soll's? Genauigkeit, geschichtliche Genauigkeit. Interessiert
haben die, haben die angestoßen in dem Film?
Ich ja, dauernd.
Okay.
Das war der Moment, wo es bei mir angefangen ist, wo die ganz am Anfang stoßen sind, so, das war doch erst viel später,
Ja, das ist halt das Problem, wenn man solche Sachen weiß, was ja zum Teil dann auch nur gefährliches Halbwissen ist, aber dann stört man sich halt an sowas. Das ist so, da ist es besser, wenn man sowas nicht sieht.
Ja, es hilft oft, wenn man dumm ist. Sag ich. Mhm. Kann nicht jeder nachvollziehen. Achtung.
Kann man verallgemeinern.
So, was trinkt ihr?
Ich will nicht sagen, dass ich ein Hangover habe, aber ich habe noch nicht so richtig Lust auf Alkohol, weil ich am Wochenende in München in der Uri-Bar war und es da ein bisschen übertrieben habe.
Mhm. 8 Tage her? Nein, nicht ganz, aber
nicht ganz. Aber ich habe noch keine Lust, irgendwie Alkohol zu trinken. Und ich habe ja Archäobotanik studiert und deswegen weiß ich, dass man im alten Rom auch schon Minze, dass das schon zur Kost gehört hat. Ich glaube, die haben keinen Tee getrunken. Also Minztee hat man nicht getrunken, aber man hat es so in Speisen und sowas reingewurstet. Aber ich habe es hier als Minztee. Also ich trinke einfach einen Minztee.
Reingewurstet. Also Minzwurst, das klingt auch nicht verkehrt.
Minced Meat. Ach nee, ist wieder was anderes.
Ja, das gehackt ist.
Ja, genau.
gehackt hat dem Film viel, aber ich habe jetzt einfach mal Sand in mein Glas. Nein. Bei mir ist ähnlich wie beim Christoph, nur andere Gründe. Ich fühle mich
heute auch nicht so. Sand hätte gut gepasst.
Verdammt. Das hätte wahnsinnig gut gepasst. Stimmt.
Ja, oder?
Nee, aber ich, ja? Mach du.
Ja, oder einfach Mezcal.
Oh, hätte auch gut gepasst.
Weil der Hauptdarsteller ja.
Was wir hier haben liegen lassen, unglaublich.
Pedro Mezcal? Was?
Paul Mezcal.
Nee, der Hauptdarsteller heißt Mezcal.
Ja, ja, genau. Ich trinke auch Wasser, weil ich habe heute irgendwie Kopf und ein bisschen Magenschmerzen. Irgendwie keine Ahnung, was da los ist. Von daher Schonkost heute für mich.
Genau. Rufe ich alleine das ja auch.
Ja, also mach das mal.
So, der Sneakpot ist eine Stunde alt. Können wir mal zum zweiten Filmpunkt kommen?
Ist eigentlich der dritte Film denn jetzt schon, oder?
Ja, gut. Die Croods 2 und 1.
Ja. Das ist doch so ein Zeichentrick-Ding, oder? So Animations...
Ja, Animationsfilm, genau. Die waren auf Netflix, glaube ich. Und da wurde so der übliche Fall, es wird einem gesagt, der Film ist nur noch 5 Tage verfügbar, jetzt die letzte Chance. Und ich bin dann natürlich ein Opfer. Ne? Ich sagte, okay, dann muss ich das jetzt schauen. Und meine Frau war nicht zu Hause und die war auch in München, allerdings 2 Tage vorher. Und deswegen habe ich mit meinen Kindern eben mich da durch Animationsfilme geguckt. Und da haben wir The Croods 2 erst geschaut, weil ich nicht gesehen hatte, dass der erste auch verfügbar ist. Den hatte ich mit meinem Sohn geschaut. Und das handelt im weitesten Sinne von einer Höhlenmensch-Familie, also Höhlenmenschen, also Mesolithiker, ne? Also Steinzeitmenschen noch vor der Neolithischen Revolution, also noch vor der Sesshaftwerdung und dem Ackerbau und sowas und der Domestikation von Tieren. Und die sind natürlich total überzeichnet. Die ganze Welt ist total überzeichnet, also die Welt ist quasi eine Art Fantasiewelt mit sehr, sehr lustigen Tieren, weil man halt von dem Konzept ausgeht, dass eben es früher auch noch so ein bisschen andere Tiere gab, dass die Tiere noch so ein bisschen anders waren, so wie eben Thema Säbelzahntiger oder Mammut oder sowas, das sind ja auch Tiere, die wir heute haben, aber die damals eben ein bisschen anders ausgesehen haben. Aber es wird halt völlig übertrieben und das ist wahnsinnig lustig. Also es gibt dann solche Sachen wie Landhaie. Ja, sind also wirklich sehr aus wie Haie und haben aber dann so Beine oder wie so Seehunde, die dann an Land rumhängen. Oder ein Schweinigator, was irgendwie so eine Mischung aus Schwein und Alligator ist, auch wahnsinnig lustig. Und nur so, oder Wolfsspinnen.
Das sind halt Wölfe. Das ist doch was für dich.
Ja, genau. Ich hatte auch meine Schwierigkeiten. Das sind halt Wölfe und so total knuddelig. Die sehen eigentlich eher wie Huskies aus. So ganz puschelig und so. Aber sie haben halt 8 Beine und hängen in einem Spinnennetz und so. Das ist total irre. Also völlig weird. Macht unheimlich Spaß. Mein Sohn hat es sehr geliebt. Meine Tochter war an dem Tag nicht da. Ich weiß auch nicht warum. Keine Ahnung, war irgendwie nicht da. Und dann zur Story. Diese Familie trifft oder findet so eine Art paradiesischen Garten, der umgeben ist von einer Mauer und wo Milch und Honig fließt so ungefähr und wo eine andere Familie lebt. Und diese Familie wird als ganz modern dargestellt, also modern in unserem Sinne. Also die sehen halt so aus wie so Hipster. Ne? Die haben auch so Hipster-Frisuren und tragen Flipflops und lauter so Sachen. Und aber eben so ein bisschen auf der Metaebene, die sind halt Neolithiker. Ne? Also die betreiben auch Ackerbau, die auch als die in diesen Garten Eden kommen, wundern sie sich, warum die Pflanzen alle in Reihe und Glied stehen, ja, weil sie halt angebaut sind. Ne? Und dann geht da so ein bisschen ein Konflikt los, so, wer hat das bessere Konzept, bleiben wir hier, gehen wir wieder, wie auch immer, dann ist da eine Liebesgeschichte mit drin, ein bisschen eine Eifersuchtsgeschichte auch von der Tochter. Und dann sehr, sehr cool gemacht, sehr, sehr mutig, eine schwule Liebesgeschichte zwischen den beiden Familienoberhäuptern, also zwischen den beiden Vätern erzählt, Und zwar so, dass es gerade noch geht als Kinderfilm, aber wirklich nur gerade so. Also meine Kinder haben es nicht bemerkt. Ich habe es ja auch nicht drauf angesprochen, aber es ist schon, also es spielt halt sehr mit Bildern. Und es ist wirklich so krass stockschwul. Das macht sehr großen Spaß. Also ich habe auch bei in meiner Letterboxd-Rezension geschrieben, so wenn ihr Strange Worlds, oder hieß es Strange World? Ich verwechsel jetzt immer, Strange World heißt es, gell? Wenn ihr den schon queer fandet, also dann schnallt euch besser an. Also weil das ist so auf 11 gedreht. Aber wahnsinnig lustig, aber wertschätzend lustig. Also das ist der große Unterschied zu dem, wie ich finde, eigentlich verächtlich gemachten in Gladiator 2. Das ist hier sehr, sehr gut gemacht. Und sehr, ja, es fühlt sich sehr gut an. Und ist trotzdem wahnsinnig lustig. Und dann war am nächsten Tag meine Tochter da. Und dann haben wir den ersten Film geschaut. Und der ist auch sehr lustig. Der ist auch mit diesen Tieren. Da gibt's dann Landwale, die fast noch lustiger sind als die Landhaie. Und vieles andere, aber dieser Kontrast zwischen Neolithikern und Mesolithikern, der ist da nicht drin und es ist mehr so eine, ja, es ist also ein bisschen Liebesgeschichte mit, aber es ist so, und dieses Queere hat er nicht, also der ist flacher, der ist lustiger, der ist für Kinder, aber der ist nicht so gut, weil als du vorhin gesagt hast, Bob, so, das hat man nicht so häufig, dass der zweite Teil besser als der erste ist, das hier ist ein Beispiel, also es ist nicht nur bei Terminator, sondern es ist auch hier so.
Ja, ja, und vor allen Dingen oft bei Animationsfilmen ist es oft so, dass es da
stimmt.
Toy Story und so weiter, da gibt es viele Beispiele, das ist bei Realfilmen oft schwieriger.
Ja, nee, also der erste ist lustiger Spaß für Kinder. Und der zweite ist wirklich brachial lustig für alle Generationen und der bringt aber auch noch mehr mit. Also der zweite ist wirklich gut und das hatte zur Folge, dass wir ihn dann am dritten Tag direkt den zweiten nochmal geschaut haben. Ich glaube, am letzten Tag, wo man ihn schauen konnte. Und meine Tochter hat ihn auch sehr, sehr gefeiert und mein Sohn und ich auch wieder. Also es ist so ein Ding, den ich in dieser Woche zweimal gesehen habe und habe ihn jedes Mal genossen. Also wirklich ein toller Film. Schade, dass er raus ist.
Es ist wie immer so, du lässt dich da triggern und dann
Prime wahrscheinlich, gell?
Exakt, er ist jetzt bei Prime.
Ja, aber dann bin ich auch froh, dass ich bei Netflix geschaut habe, weil ich muss auch sagen, ich habe mich bei beim Gladiator 1 diesmal wieder geärgert über Prime und dass ich da immer Werbung schauen muss. Ich hasse das. Aber ich werde Amazon nicht noch mehr Geld in den Rachen werfen, nur weil sie mich erpressen. Das werde ich nicht tun. Ich werde mich einfach jedes Mal ärgern.
Okay.
Ja. Gut, also Croods 2, der heißt nicht Croods 2, der heißt Croods New Age oder irgendwie sowas. Auf zu neuen Ufern oder keine Ahnung.
Jetzt erst recht. Nein, was?
Stimmt jetzt erst recht, genau. Kann auch sein, dass er jetzt erst recht hat. Ich glaube, er heißt New Age, heißt er wahrscheinlich.
Ich hatte es eben vor mir, ich habe es auch schon wieder vergessen.
Fällt mir jetzt erst auf, wie gut der Titel passt. Also in dem Film passt wahnsinnig viel. Ich weiß nicht, warum der nicht mehr Aufmerksamkeit bekommen hat. Also hätte er verdient.
Okay.
Alles auf Anfang.
Ich kann nicht mehr, mein Setup ist kaputt. Meine Frau ist gerade gekommen. Normalerweise ist sie gewohnt, dass sie reinreden kann und ich nicht mute, aber ich kann mich nicht muten, weil hier alles im Arsch ist. Naja. Ja, auf jeden Fall gucken. Den ersten muss nicht unbedingt, kann man aber der zweite ist sehr, sehr gut.
Okay.
Okay, dann sehr gut.
Werden wir das mitnehmen. Genau, jetzt auf Prime, jetzt neu.
Aber nur der eine kostenlos, gell? Der Zweier. Welcher? Der Zweier, der neue Teil, der kostet, den musst du bei Wow kaufen. Oder?
Ah, okay.
Ja.
Also warten, bis er wieder irgendwo verfügbar ist.
Ich dachte, das eben anders gesehen zu haben, aber vielleicht habe ich mich auch verschaut. Gut, wie geht's weiter?
Einer von euch hat The Testaments mitgebracht. Bin mir nicht sicher, ob das ein Plural oder ein Singular sein soll, weil wir irgendwie Gladiators und Croods schon die Plural-S dran gemacht haben.
Nee, das gehört dahin. Bob, ich weiß nicht, hast du das auch geschaut? Ich weiß, dass deine Frau das geschaut hat. Hattest du mal hier gesagt im Sneakpot?
Dann habe ich es schon wieder vergessen. Ich weiß nichts davon.
Du sagtest damals, ich muss jetzt Disney doch weiter haben, weil meine Frau das Spin-off von Handmaid's Tale schauen will.
Ach, das ist das. Okay, ja, nee, da habe ich nicht mitgeschaut. Ja, das hat sie geschaut, aber ich nicht.
Ah, okay. Ja, ich habe das geschaut und dabei ist mir aufgefallen, dass ich Handmaid's Tale gar nicht fertig geschaut hatte. Ich hatte das irgendwie, keine Ahnung, ich hatte nach der dritten Staffel aufgehört und dann hatte ich gemerkt, dass eine neue Staffel kommt. Dann habe ich gedacht, ah, die muss ich mal schauen. Und dann habe ich nicht gemerkt, dass es drei neue Staffeln gibt. Also irgendwie habe ich sehr gepennt. Deswegen habe ich das jetzt alles wiederholt und auch The Testaments geschaut. So wie ich das gar nicht mag, so häppchenweise, so das ist ja so, jede Woche kommt eine neue Folge raus, das hasse ich ja. Aber es hat mich halt doch zu sehr interessiert und deswegen habe ich nicht gewartet, bis alles draußen ist. Vielleicht erstmal zu Handmaid's Tale. Ich muss sagen, es ist natürlich eine grandiose Serie, eine der, ich würde sagen, die mit die wichtigste Serie, die momentan läuft. Muss man gesehen haben. Ist natürlich unangenehm und berührend. Aber diese späten Staffeln, die sind schon so ein bisschen Soap-Opera-mäßig. Also ist natürlich keine echte Soap-Opera, klar. Aber es ist so ein Jump'n'Run. So, sie begibt sich, sie ist ja jetzt im Endeffekt eine Art Superheldin. Und sie begibt sich halt immer wieder in Gefahr. Man denkt sich immer so, okay, jetzt müsste die Geschichte eigentlich vorbei sein. Nein, dann geht sie wieder zurück nach Gilead, um irgendeine Kommandoaktion. Es werden dauernd irgendwelche Kommandoaktionen gemacht, die immer schief gehen. Es wird immer heroisch irgendeinen Unsinn gemacht. Es ist dann meist doch irgendwie gut. Also es ist nicht so, dass ich mich dann massiv ärgere, aber es ist schon so, es hat nicht mehr so dieses Zwingende, was die ersten zweieinhalb Staffeln hatte. Diese Ausweglosigkeit, dieses Gefangensein in diesem modernen Gottesstaat, also diesem Gottesstaat in unserer modernen Zeit. Ich weiß nicht. Bis verliert ein bisschen zum Ende, muss man sagen. Aber ist trotzdem eine gute Serie. So, jetzt The Testaments ist ja basiert auf dem zweiten Buch von Margaret Atwell. Also im Endeffekt auf dem Nachfolgebuch von Handmaid's Tale. Das Handmaid's Tale Buch war ja verfilmt und zwar ziemlich 1:1 verfilmt in der ersten Staffel von Handmaid's Tale. Gibt's ganz wenig Unterschiede. Also es ist wirklich sehr 1:1. Bei Testaments jetzt ist das anders. Und zwar, ja, ich fand eskalierend anders. Am Anfang fühlt sich's noch ziemlich ähnlich an. Manche Sachen passen nicht zusammen, denkt man sich schon gleich so, okay, das passt vom Alter irgendwie, das ist seltsam, warum machen die das so? Da verhunzen sie sich doch ihren Endgag im Buch, oder den Endtwist, das, ja, den lassen sie irgendwie liegen, weiß ich nicht so ganz warum. Sie erzählen dann Geschichten an dieser Schule oder eine Liebesgeschichte, wo man sich auch fragt, so, warum? So, ja, damit es halt so ein bisschen Netflix-serienmäßiger wird. Es ist nicht Netflix, klar, aber also so, es fühlt sich dann so für mich so ein bisschen billig an, so, weil es geht ja hier um Mädchen in Gilead, die ausgebildet werden, um später Ehefrauen zu werden. Also es geht nicht um Handmaids, also nicht um diese Zwangsprostitution, sondern es geht um Ehefrauen. Die aber dann verheiratet werden, also die auch keine freie Wahl haben, wen sie heiraten dürfen und sowas, und die halt zu guten Christinnen erzogen werden, oder Christin, was Gilead halt für Christinnen hält, hat mit Christen natürlich gar nichts zu tun, oder mit Christlichkeit. Und da dieser Konflikt der Zwangsverheiratung, das wird natürlich schon thematisiert, und das wird, finde ich, eigentlich überbetont. Das wird im Buch nicht so stark betont. Ich habe das Buch vor, ich denke, so einem halben Jahr etwa gelesen, vielleicht auch vor einem Jahr, weil ich dachte, es wird nicht verfilmt. Ich hätte vielleicht besser recherchieren sollen, keine Ahnung. Und mich einfach interessiert hat, wie es weitergeht. Bin aber jetzt froh, dass ich es gelesen habe, weil es wirklich anders ist. Und was gut gemacht ist, sind so diese Rückblicke, die im Buch auch erzählt werden. Also wie Tante Lydia zu Tante Lydia wurde zum Beispiel. Das ist gut gemacht. Aber diese ganze Geschichte zwischen den zwischen den Mädchen und was da passiert. Und dann gibt's noch eine lesbische Liebesgeschichte und dann gibt's noch eine Rache-Mordgeschichte, aber auch nicht so, nee, eigentlich nicht, eigentlich eine Liebesmordgeschichte, irgendwie so Befreiungs, wie soll man das sagen, so, wie nennt sich das, so eine pseudo-feministischer Befreiungsmord. Das ist alles im Buch anders erzählt und ich finde so, dass es besser zu Gilead passt. Also es ist so diese Ausweglosigkeit, dieses wird uns gesagt, aber ich fühle es nicht. Und das finde ich fast das Schlimmste ist, dass sie nicht das in einer Staffel erzählen, dieses eine Buch in einer Staffel. Ich finde, deswegen ist die Handmaid's Tale 1 so gut auch, weil da einfach dieses Buch in eine Staffel gepresst wurde und das ist einfach, das fühlt sich super rund an. Und hier fühlt sich's überhaupt nicht rund an. Hier kriegt man am Ende dann einen Cliffhanger hingeknallt. Man weiß, okay, da kommen jetzt noch, also da ist nichts abgeschlossen, es geht einfach so weiter. Wir machen halt einfach, ja, höhere Mädchen, die zwangsverheiratet werden. Part 2 wird es bald geben und am Ende kommt noch so eine wirklich lächerliche, heroische Szene, wo so drei von den Mädchen so auf die Kamera zulaufen und irgendwie so Quatsch wie, ich weiß nicht, irgend so ein heroischer Unsinn, so ihnen war nicht klar, mit was sie es zu tun hatten oder keine Ahnung, mit drei Teenager-Mädchen, hahaha. So, ja, noch so ein Gag oder so ein. Boah, ich fand's wirklich unangenehm. Also in der Art, wie es erzählt wird, ja, es ist auch anders erzählt, es ist viel langsamer erzählt. Das nehme ich ihm nicht übel. Das wäre gut, einfach um Gilead ein bisschen mehr zu zeigen. Aber es ist, ich finde es hat sowas Bridgerton-mäßiges. Es ist auch wahnsinnig overstyled. Also, I didn't like it.
Okay. Tja,
Ja,
also
kann
dann
ich
lieber
jetzt.
Handmaid's Tale am Anfang ein bisschen gucken.
Den Fall.
Klingt so.
Ist halt so easy zu konsumieren. Und auch ein bisschen Fanservice. Aber nee, lieber noch ein drittes oder ich glaube viertes Mal. Ja, richtig. Ein viertes Mal erste Staffel Handmaid's Tale schauen. Das ist einfach so viel besser, so viel mehr. Und das Schlimme ist, dass es nicht am Buch liegt. Weil das Buch ist nämlich gut. Das Testaments Buch ist gut. Bin auch nicht so gut wie Handmaid's Tale. Aber es
Ja.
ist einfach nicht so gut verfilmt. Also
Ja gut, aber
schade.
wenn man eben aus einem Buch dann, weiß ich nicht, zwei Staffeln machen muss oder möchte
Oder mehr.
oder noch mehr, keine Ahnung, dann zieht sich's
Ja,
natürlich.
oder das Buch vielleicht gar nicht so beendet. Also das ist die Serie gar nicht so beendet, dieses Buch. Also
Oder
vielleicht
so, ja.
haben sie jetzt auch einfach nur die erste Hälfte vom Buch als Aufhänger für diese Serie genommen, als so als Kulisse für diese Serie und erzählen jetzt einfach was anderes, diese Liebesgeschichte. Tja. Das ist aber halt nicht das, was Margaret Atwell wollte, oder? Ja, doch, sie war wahrscheinlich damit einverstanden. Sie spielt nämlich mit in einem ganz kurzen Cameo. Also die ist da schon einbezogen worden irgendwie, aber
Ach,
ich
die ist
verstehe nicht, was von
dabei.
ihr ist. Ja, die ist dabei. Sie spielt so eine Wärterin. Ganz kurze Szene, aber ich habe sofort gesagt, ja, das ist doch geil. Aber ja. Es ist halt Fanservice. Ist von vorne bis hinten Fanservice.
Okay. Naja, sehr gut. Okay. Ich glaube, ich schaff's nicht. Irgendwie. Du hast ja so viel davon schon geschwärmt, aber es macht mich leider nicht an, deswegen. Ohne mich.
Ja, meine Frau genauso. Ich weiß auch nicht. Man kann halt nicht sagen, dass es easy zu schauen ist. Das kann man halt nicht sagen. Ne? Man kann nicht sagen, so, du wirst es auf jeden Fall genießen. Kann sein, dass du es nicht genießt. Ja, ist sogar wahrscheinlich. Aber es ist halt fantastisch. Es ist Kunst und es ist relevant und passt genau in die Zeit. Es ist wichtig. Aber klar, man kann niemanden zwingen, es zu schauen, das ist schon
Ja.
klar.
Okay. Du warst ja jetzt eine Zeit lang nicht da. Du warst aber zwischendrin auch im Urlaub. Und die Kapitelmarke, ich weiß nicht, wer von euch beiden sie eingetragen hat, heißt jetzt, Christoph ist jetzt ein Pferdemädchen.
Ich wünschte, ich wäre es gewesen, aber ich war es nicht.
Da machst du den Christoph selber.
Sehr genau, weil das ist die Wahrheit. Ja, ich war auf dem Reiterhof. Meine Tochter wollte mit uns, also die hatte sich das gewünscht, dass wir auf den Reiterhof fahren. Und da waren wir, ich glaube, 5 Tage oder so, in Nordhessen auf einem wunderschönen Hof mit um die 150 Pferden.
Wow.
Die aber nicht im Stall stehen, sondern die auf die umliegenden Felder verteilt waren. Also bis zum Horizont hat man Pferde gesehen. Es war wirklich surreal. Krass. Das ist ein Zeltplatz. Und du hast, wenn du da praktisch dich zum Zelten einmietest, dann kannst du jeden Abend Pferdewanderung und auch morgens ist Ponywanderung für die Kinder. Und da kannst du dich einfach eintragen und es kostet nichts extra. Und du gehst dann einfach hin und hast dann mit einem anderen zusammen eben ein Pferd und wirst dann aufs Pferd gesetzt. Musst nichts können. Ich habe ja noch nie in meinem Leben auf dem Pferd gesessen. Ja? Also ich habe, ich glaube, als Kind mal vielleicht zweimal, ich glaube aber eher einmal, so auf dem Volksfest Ponyreiten gemacht. So dieses tierquälerische Ponys im Kreis laufen, so, ja, was man, glaube ich, heute nicht mehr macht. Aber in den 80ern war das halt noch. Also das ist so das einzige Mal, wo ich auf einem Pferd gesessen habe, so für 5 Minuten. Sonst habe ich null Reiterfahrung. Und ich habe auch überhaupt keinen Bezug zu Pferden. Also ich finde, ich konnte das nie nachvollziehen. Ich muss in der Vergangenheit sprechen. Ich konnte das nie nachvollziehen, dass eben so diese Begeisterung von vielen, meist Frauen, von irgendwie wunderschöne Tiere, süß, ich kann das nicht nachvollziehen, wie ein Pferd süß sein soll, dass Pferde überhaupt unterschiedlich aussehen, habe ich nicht gesehen, ja, also so völlig colorblind, was Pferde angeht. Es sind halt Pferde mit einem sehr langen Gesicht, eigentlich ein hässliches Tier, was riesengroß ist, gefährlich, was auf mich fallen kann und ich bin dann tot, also ja, ich habe da eine Traumatisierung, es kommt auch dazu, also ein Mädchen von meiner Schule aus der Klasse unter mir ist tatsächlich in der Kollegstufe, die war Reiterin, ist vom Pferd gefallen, das Pferd auf sie und sie war tot. Also es war ein großes Trauma bei uns an der Schule. Ja, es war
krass.
Genau. Also das ist so, das ist meine Geschichte mit Pferden, ja, deswegen Pferde, da gehe ich nicht ran, ja, das war für mich immer so never ever. Und jetzt hatte ich aber eben hier diesen wirklich super leichten Zugang. Ja, also ich muss nur abends da hingehen und mache halt bei der Pferdewanderung mit. Und da habe ich gedacht, ja komm, jetzt bin ich am Pferdhof, jetzt probiere ich das auch mal. Gell? Und dann bist du aufs Pferd gesetzt und das ist natürlich schon einschüchternd und so. Und natürlich, ich werde natürlich auch immer aufs größte Pferd gesetzt, weil ich halt schwer bin. Ja? Dann war es halt so, dass man das eine immer geführt hat, das Pferd, und der andere hat halt drauf gesessen. Ja? Und es war so eine halbe Stunde und dann eine halbe Stunde wieder zurück. Also da durch die Felder, ne? Zwischen den anderen Pferden durch. Wunderschön, super entspannt. Und da habe ich so gedacht so, okay, fühlt sich schon machbar an, fühlt sich ganz gut an. Ich glaube, ich mache morgen mal eine Reitstunde. Und dann kann man sich einfach eintragen für Reitstunde am nächsten Tag. Die muss man dann schon zahlen, also es kostet extra. Und es ist dann eine richtig ernsthafte Reitstunde. Also so mit Reitlehrerin und 2 bis 3 Reitschüler, die dann jeder auf dem Pferd sitzen und so, ne? Und dann sind also meine Frau und ich am nächsten Tag zur Reitstunde gegangen. Und da war es dann schon so wurde uns ein Halfter in die Hand gedrückt. So, hier ist euer Halfter. Wir gehen jetzt erstmal auf die Koppel und holen euch Pferde. Es war halt so auf diese Koppel geführt worden. Und dann zeigt die halt auf so ein Pferd. Bei mir auch irgendwie das Größte. Ich hatte gerade so das Gewicht, mit dem man noch Reitstunde nehmen darf. Nämlich man durfte nur bis 85 Kilo Reitstunde nehmen. Was zum Teil andere, da war so eine andere Frau, die super begeistert war und wohl auch schon so häufig da gewesen war, und ich gesagt, ah, ich hoffe ja, dass ich irgendwann auch mal unter 85 komme, dass ich auch eine Reitstunde nehmen kann. Wo ich mir auch dachte, Wahnsinn, oder? Und ich hatte gerade so, ich hatte irgendwie gestrichen 85, also es war wirklich haarscharf, wird auch gewogen. Und wurden wir auf diese Koppel geführt und dann wurde mir so ein Pferd gezeigt, so 50 Meter entfernt, ein riesiges Vieh, irgendwie so eine Widerristhöhe von 1,75 oder so, also es war 1,78, es war größer als ich, es war beeindruckend groß, mit Hufen wie Eimern. Und er hat so ein Tier, dem ich mich nie nähern will eigentlich. Und dann wurde mir gesagt so, ja, geh da hin und hol's. Ich so, ja, wie soll ich das denn holen? So, das verstehe ich nicht. Und dann hat es mir jetzt gezeigt am ersten Tag, am zweiten musste ich es alleine machen, dass man dann eben hingeht und dem Pferd Hallo sagt. Das Pferd läuft komischerweise gar nicht weg, kannte ich gar nicht. Oder kenne ich von meinen Hühnern so nicht. Und
die dann, haben auch ein bisschen eine andere Größe.
Ja, genau. Und dann legt man dem Pferd als dieses Halfter an und führt es dann halt und ja, und dann war halt Reitstunde. Bei der Reitstunde ging es dann eben im Endeffekt nur darum, das Pferd zu kontrollieren, also dem Pferd klar zu machen, ob du rechts, links willst und ob du laufen willst und ob du stehen bleiben willst. Stehen bleiben ist ziemlich einfach, alles andere ist nicht so einfach. Und ich habe insgesamt drei Tagen Reitstunden genommen und es ist, also die Lernkurve ist halt beeindruckend. Das ist, und die Kurve der Verbindung zum Pferd ist wirklich, ist wahnsinnig beeindruckend. Also dieses, ich habe halt jetzt ein Lieblingspferd. Ja, also vorher waren es für mich einfach hässliche Tiere mit einem langen Gesicht, die alle gleich aussehen und die mich tottreten können. Und jetzt habe ich ein scheiß Lieblingspferd. Also ich dachte, das, was ist denn hier los? Es ist halt, also was mir nicht klar war, und jetzt komme ich zu dem, was ich vorhin angeteasert habe, das sind ja, Pferde sind ja Fluchttiere, gell? Das sind ja so Herdentiere, die einfach gewohnt sind, wegzulaufen vor allem. Ja, die sind ja keine Jäger, die jagen ja nichts, sondern die sind, die fressen Gras. Übrigens hier auch, kleiner Einschub, mir war nicht klar, dass Pferdeäpfel eigentlich grün sein sollten. Ich habe, als ich das erste Mal ein Pferd da scheißen habe, gesehen, hab ich gedacht, hä, irgendwas stimmt doch mit dem Pferd nicht. Und dann ist mir aufgefallen, ja, das liegt daran, dass ich bisher halt nur gelbe Pferdeäpfel gesehen habe, weil halt Pferde bei uns in der Regel Heu fressen. Oder Stroh, ich habe keine Ahnung. Ich glaube Heu. Und da fressen sie halt nur Gras, weil sie den ganzen Tag auf der Koppel stehen. Und da sehen halt auch die Pferdeäpfel anders. Also, ja, kleiner Einschub. So, und normalerweise sind Pferde halt gewohnt, dass die vor allem Angst haben. Und was mir nicht klar war, war, dass die den Menschen als den Mächtigeren ansehen. Was ja völlig irre ist eigentlich. Also du, im Endeffekt musst du mit dem, also das ist das, was mir vermittelt wurde und was auch funktioniert hat. Kann sein, dass es noch Schattierungen gibt. Ist schon klar, gell? Also alles, nehmt es mit einem Körnchen Salz. Aber alles, was funktioniert hat, was das Pferd führen anging und auch was das Pferd dann reiten anging, basierte darauf, dass das Pferd immer glauben muss, dass du der Stärkere bist von euch beiden und dass du das Pferd zwingen kannst, irgendwas zu tun. Dass du es zwingen kannst, nicht den Kopf zu senken, stehen zu bleiben, den Huf zu heben, den Fuß zu heben, weil du ihm den Huf auskratzen musst. Das habe ich am zweiten Tag gemacht. Hätte mir das jemand vorher gesagt, hätte ich gesagt, du hast doch nicht alle. Ich werde garantiert nichts an den Beinen von diesem riesigen Tier machen. Ja, habe ich dann gemacht, ja, ja. Und will er natürlich am Anfang nicht, dann schiebst du ihn so ein bisschen mit der Schulter, dass er aus dem Gleichgewicht kommt, ja, dass er so praktisch ein bisschen zur Seite fällt und dann hebt er von alleine das Bein. Es ist völlig irre. Also, ich glaube, das kann doch nie wahr sein. Und es macht richtig Spaß. Also, es ist richtig, man kriegt eine krasse Bindung zu diesem Tier. Und ich habe das Gefühl, dass ich erstens das nicht zum letzten Mal gemacht haben werde und vielleicht auch hier mal eine Reitstunde machen muss. Also ich befürchte, ich habe ein neues Hobby.
Das heißt, nächstes Jahr kein Triathlon, sondern moderner Fünfkampf.
Ja, oder Pferde sammeln.
Sammelkarten oder echte Pferde?
Echte Pferde, nee, natürlich.
Pferde, echt. Ja, das ist aber auch sowas, also dieses Thema, wie teuer ist ein Pferd, das relativiert sich natürlich auch, wenn du Ländereien hast, um dich herum und die einfach auf der Wiese stehen. Ich meine, klar, du hast noch Tierarztkosten und sowas, aber du hast halt diese Kosten, die so exorbitant sind, wenn du hier bei uns auf dem Land ein Pferd hältst, die hast du halt da nicht. Gell? Also es ist schon, relativiert sich schon vieles und ist halt vieles sehr viel geschmeidiger, was halt hier, also Pferdreiten hier ist halt schon so ein Nobelsport. Das ist schon ein bisschen wie Golfspielen. Gell? Also aber ja, also ich fand's sehr geil, sehr zu empfehlen. Ich werde den Hof bei uns auf der Seite verlinken, wenn ihr da Interesse habt. Es ist wirklich für die ganze Familie was dabei. Es ist eine alte Mühle, da fließt dann ein Bach, wo sie noch Korbstühle hin oder so. Wie heißen diese Stühle? Stefan, die ich auch im Garten habt bei deinen Eltern. Strandkorb. Wo dann Strandkörbe stehen und irgendwelche Schaukeln über den Bach gespannt sind, der eiskalt ist, und einen tollen Indoor-Spielplatz und ein Restaurant dann noch mit angeschlossen, wo dann die Reitlehrerinnen abends noch bedienen. Also es ist alles, es fühlt sich so super an. Es ist wirklich wunderschön. Wir hatten dummerweise an einem Tag ein ziemlich starkes Gewitter, sodass wir die erste Hälfte der Nacht im Sanitärbereich verbringen mussten, der aber auch so sauber und so angenehm war, dass das kein Problem war. Also da war sogar so eine Spielecke mit, in so einer abgehängten Decke, eine Spielecke mit Matratze, also wir konnten da sogar liegen. Was ein bisschen lustig war, es waren dann, glaube ich, 4 Familien waren dann da, und eine von den Familien hatte ein krankes Huhn dabei. In so einem,
was bitte?
Ja, in so einem Käfig. Die hatten einfach ihr Huhn-Haustier, so wie wir unsere Hühner, hatten die mitgebracht, weil nämlich dieses eine Huhn krank ist und das braucht irgendwie Medizin und muss irgendwie verarztet werden. Es hatte auch nur ein Bein und stand eben immer auf einem Bein rum in so einem, ich glaube, das war so für Katzen war es zu groß, also so ein Tragekäfig für einen Hund im Endeffekt oder für irgend so ein Tier. Und da stand dann das Huhn drin und das waren auch mit uns dabei während des Gewitters. Aber es war ganz lustig. Naja, wir haben viel erlebt. Es war wirklich toll. Und ich bin jetzt ein Pferdemädchen.
Wer hätte das kommen sehen?
Ja.
Und die B-Reels vom Pferderücken, das war ja auch wirklich sehr lustig.
Das war überraschend.
Scholten. Ein Lehrer hat es gemacht. Würdest du im Auto auch fotografieren? Dann kriegt man einen Punkt für. Und ich habe da nicht darauf geantwortet und habe mir gedacht so, ja, ich würde auch ein B-Reel machen.
Tja.
Könnte schon passieren.
Ja.
Okay.
Und bist du jetzt mal in einer schnelleren Gangart mit dem Tier unterwegs gewesen oder gehörte das noch nicht dazu?
Die Kinder, da war ich ein bisschen neidisch, die sind tatsächlich getrabt. Aber ich hatte so das Gefühl, dass die Ponys, weil was der Lutz geschildert hat, war schon so, dass dieses Kontrollieren des Pferdes nicht so Thema bei den Ponyreiten war. Die Ponys haben im Endeffekt das gemacht, was sie machen sollten. Allerdings haben die zum Teil auch so, die haben so Fangspiele gemacht, zum Teil auch dieses rassistische, wer hat Angst vorm schwarzen Reiter? Oh. Sehr unangenehm. Aber ihr wisst ja, wie der Spielaufbau ist, und das auf einem Pferderücken mit, ich weiß nicht, 15 Kindern oder so, fand ich beeindruckend. Da ist ja nicht jemand nebenher gelaufen, gell? Also sie haben selbst das Pferd gelenkt. Das fand ich beeindruckend, das hätte ich mir mit dem großen Pferd nicht so zugetraut. Vor allem, weil die Tiere sehr schwer schnell zu kriegen sind. Also das ist, in der Regel sind die eher so ein bisschen langsam und bleiben dann stehen. Ich meine, das war jetzt auch nicht der spritzigste Hengst, den ich da hatte, sondern es war halt ein sehr gemächlicher Wallach. Aber also ich habe es nicht geschafft, den in Trab zu kriegen. Also wir waren immer froh, wenn sie sich im wie heißt der Gang, wenn sie gehen,
Schritt.
Ja, Schritt, ja, genau, wenn sie im Schritt laufen und in die Richtung, in die man laufen will. Und also das muss ich sagen, ist eigentlich das in diesem Stadium aufregendste, dieses im richtigen Moment lenken, so das zu schaffen, dem Pferd das anzudeuten, dass es jetzt lenken soll, um eine enge 90-Grad-Kurve oder so. Das ist wirklich faszinierend. Aber nee, schnell wurden diese Tiere nicht. Also ich habe es nicht geschafft.
Okay.
Und es lag nicht daran, dass es alte Mähren waren, sondern ich habe gesehen, dass, also man kann da so eine Prüfung machen, da musst du dann zeigen, dass du alle drei Gangarten beherrschst und das Tier eben kontrollieren kannst, und dann kannst du auch richtigen Ausritt machen, also wo du dann eben richtig reitest. Ich habe gesehen, dass diese Pferde schon auch schnell können und auch galoppieren können, aber also ich, da bin ich noch weit von entfernt. Ich habe auch gefragt, so wie schafft man es, dass die traben? Da wurde gesagt, ja, du musst sie stärker antreiben. Okay, ja, nicht so einfach. Und dann wirst du wieder gescholten, dass du nicht so sehr deine Hacken einsetzen sollst, weil das halt schmerzhaft ist fürs Pferd, gell? Sondern du musst denen anders irgendwie Druck geben, aber ja, es ist technisch nicht so einfach, und es ist wirklich Sport, es ist echt anstrengend. Also wir hatten Muskelkater. Ja.
Okay.
Aber cooler Sport.
Ich bin ja mal mit so einem Pferd durch die Gegend gerannt, obendrauf, völlig unfreiwillig, also.
Das ist Blinkengang, oder was?
Ja, nee, ich habe wahrscheinlich irgendwas Falsches gemacht. Meine Mutter hat mich da drauf gesetzt. Ich war damals irgendwie so jugendlich, lass mich 16 gewesen sein oder 15, irgend sowas. Und dann wurde ich da drauf gepflanzt, weil meine Mutter ein totales Pferdemädchen ist. Und hier, mach doch mal und so. Und dann hat mir so ein Pferd irgendwie ausgeliehen, irgendwo am Nordostseekanal da oben. Und ja, long story short, ich habe irgendwas falsch gemacht und dieses Viech ist losgerannt. Und ich saß da oben drauf. Und das Erste, was mir passiert ist, ich habe mich vorher die ganze Zeit darüber aufgeregt, dass ich so eine blöde Reitkappe tragen muss. Und die sei wichtig, weil das, man könnte ja stürzen. Und dann rennt dieses Pferd los. Das Erste, was passiert ist, diese Reitkappe fällt mir vom Kopf, purzelt zu Boden und ist weg. So, ist toll, danke. Danke, liebe Reitkappe. Und ich bin dann irgendwann einfach, hab mich da freiwillig runtergestürzt von dem Rennenden. Oder in meinem Kopf, in meiner Erinnerung, galoppiert das natürlich. Wahrscheinlich ist es müde getrabt oder so. Aber jedenfalls war es deutlich zu schnell als das, was ich wollte. Und ich wusste, konnte es auch nicht wieder anhalten, weil mir das irgendwie alles unzureichend beigebracht worden ist. I blame it all on my mother. Und jedenfalls habe ich mich dann da irgendwie runterfallen lassen, als ich eine weich aussehende Wiese sah. Und dann ist das Pferd dann noch so ein bisschen weitergelatscht und da ist dann irgendwann stehen geblieben, weil sie es gedacht hat, okay, den Deppen bin ich los.
Ja, daran siehst du, dass es nicht von alleine gerannt ist, sondern du hast es irgendwie unbewusst angetrieben.
Ja, wahrscheinlich, genau. Ja. Und ja, dann habe ich auch gesagt, so okay, Pferde und ich nie wieder, das ist alles nicht, ich bin da sowieso nur drauf, weil meine Mutter das, glaube ich, wollte oder vielleicht wollte mein Bruder das auch, ich weiß es nicht, jedenfalls, das war nicht die Veranstaltung, für die ich mich eingeschrieben hatte. Und das war die erste, und also nicht die erste, aber es war auf jeden Fall die letzte Erfahrung, die ich mit Pferden gemacht habe und kannst jetzt ausrechnen, wie viele Jahrzehnte die her ist.
Okay.
Ich habe Pferde jetzt der langen Liste hinzu. Ich habe ja neulich eine Liste angefangen, als ihr den Hund euch angeschafft habt. Ich habe mir darüber überlegt, welche Tiere ich mir eher anschaffen würde, bevor ich einen Hund mir anschaffe. Und da habe ich jetzt Pferde ist der Liste hinzugefügt.
Okay. Na dann. Toi, toi, toi.
Ja. Stehen die über oder unter den Ameisen?
Die stehen unter den Ameisen. Ameisen würde ich mir eher holen noch. Und ich glaube auch, der Vogelstrauß ist noch vorm Pferd. Vogelstrauß? Da bin ich nicht sicher. Das ist schon, ist nah aneinander.
Okay.
Der würde auch die Hühner beschützen. Da brauchen die nachts nicht mehr rein.
Ja, genau. Oh, die muss ich auch zumachen. Gut, dass du es sagst. Ja, vorhin war es noch zu hell. Momentan ist es so lang hell, dass es um 9 Uhr.
Ach so, wenn wir hier anfangen.
Gut. Kommen sie mir entgegengerannt.
Ach so, und lachen dich noch aus.
Naja, wollen noch was essen.
Nee. Wir gehen noch nicht schlafen. Wir sind nicht müde. Mhm. Ja, das haben meine Kinder heute auch den eine Stunde probiert. Ich bin nicht müde, ich muss noch was trinken.
Genau.
Und dann müssen sie aufs Klo.
Ja, genau. Genau, dann müssen sie aufs Klo, dann haben sie das Kuscheltier vergessen, dann ist die Flasche leer, aus der sie getrunken haben und sie müssen sie nochmal voll machen.
Die habe ich dann einfach in die Küche getragen und aufgeräumt.
Okay.
So weit kommt es noch.
Dann, ich habe Bauchschmerzen, ich brauche eine Wärmflasche.
Oh ja, Wärmflasche ist auch gut, wenn es dann im Zimmer 25 Grad sind und du sagst, genau. Nee, du kriegst jetzt keine Wärmflasche.
Halt einfach den Bauch in die Luft, ist warm genug. Ja. So, wir waren gerade beim Reiten, da kommen wir doch direkt weiter. Ihr wart am Wochenende hier und seid mal hier ein paar Fahrräder bei mir Probe gefahren. Also eigentlich nur die beiden schnellen.
Genau. Ja, fantastisch. Wir wollten ja im Wesentlichen dein neues Stylo-Fantenfahrrad da angucken.
Ja.
Und ja, sehr beeindruckend. Sehr beeindruckendes Geschoss. So ein, zum einen von rein optisch. Und dann vom Gewicht her, wenn man es hochhebt und wenn man es dann fährt, auch wie es mühelos schnell ist einfach. Das ist faszinierend.
Das ist geil, gell? Wie es einen anderen
Vorantrieb ist irre.
Ja. Anbrüllt so, okay, und jetzt schnell, komm, bitte, los, geradeaus, immer geradeaus.
Ja, Kurve ist so ein bisschen so, okay, ja, Kurve muss auch sein, aber.
Rechts links ist auch so, ja.
Was?
Rechts vor links ist auch so eine Sache. Also, wenn man an Straßen kommt, wo Autos rauskommen könnten und man in diesem Modus, okay, ich muss jetzt wieder runter zu den Bremsen fassen, damit ich theoretisch bremsen könnte. Ich darf, es sind keine Hörnchen, oder wie nennt man es, diese gebogenen, Rennradlenker. Ich darf da nicht unter den Lenker fassen, wie ich das gewohnt bin.
Das ist nur noch ein Stückchen Bremse und du greifst ins Leere.
Im besten Fall reiße ich die Bremse ab. Im schlechtesten lege ich mich einfach rechts ab.
Mach dich einfach lang.
Oder mit dem Gesicht in die Aerobars rein und mal gucken, was da passiert. Also
das, Ich muss sagen, ich war schon gar nicht in meiner Komfortzone, als ich diese Fahrt. Ich meine, ich finde das auch beeindruckend, wie schnell das losgeht. Ja, das ist mit dieser Schaltung, gerade dass man eben diese elektrische Schaltung oben an den Aeros hat. Das ist schon geil, klar.
Das ist der Hammer, ja.
Aber ich fühle mich da schon schutzlos ausgeliefert. Und also das, ja, ist eine Gewöhnungssache wahrscheinlich.
Ja, klar.
Auf dem anderen, auf seinem alten, ich habe mich ja auch aufs Alt gesetzt, da fühlte ich mich sehr viel wohler.
Da bist du auch entspannter mit los und zurückgefahren. Und du hattest Lederschuhe auf Klickpedal an, was ja eh nicht so geil ist.
Ja, aber das war nicht das Problem. Oh Gott, das wäre noch schlimmer gewesen, wenn ich da Klicks angehabt hätte und dann festgedübelt
vorne angekommen, hätte sich einfach auf die Seite gelegt.
Ja, genau. Nee, das war gut, dass es so war.
Ja, also ich fand beide Fahrräder beeindruckend und das Neue natürlich umso mehr. Schon sehr cooles Gerät, was du dir da zugelegt hast, auf jeden Fall.
Macht auch.
Bin sehr gespannt, was du damit ablieferst jetzt dann beim
Triathlon. Ich bin auch sehr gespannt.
Ja, ich fahre es aber regelmäßig, also trainiert wird und das war ja zum Beispiel einer der Punkte, weswegen ich so große Lust hatte, mir ein neues Fahrrad zu kaufen, weil ich weiß, wie hoch meine Motivation ist, dann zu bewegen, wenn es hier steht.
Ja, und das wird sicherlich auch den größeren Effekt auf deine Zeit haben, dass du dieses Jahr, so wie ich das wahrnehme, deutlich mehr trainierst als letztes Jahr.
Ja, ja. Allein die 40 Einheiten im Winter, da habe ich, letztes Jahr habe ich vielleicht 10 gemacht oder so oder 8.
Ja.
Also es ist kein Vergleich.
Genau.
Ja. Ja, man kann sich ein neues Equipment kaufen, aber trainieren muss man schon selber, glaube ich.
Das ist immer der Punkt, ne?
Alte Regel. Es wäre jetzt eine schöne Überleitung, aber dazwischen stehen noch die Dad-Jokes. Aber wir können auch erst das andere vorschieben.
Nee, wir müssen noch eine Sache, der Christoph muss noch vielleicht kurz aus München berichten, was du da wieder für ein Massaker in dieser Bar angerichtet hast an deiner Leber.
Oh ja.
Da musst du, glaube ich, noch 3 Worte zu verlieren, bevor wir zu den Dad-Jokes kommen.
Du hast ja vorhin schon bei der Droge der Wahl ein bisschen angedeutet, dass du eventuell den ein oder anderen Drink in der Uribar in München hattest.
Ja, die haben, das Schöne ist in der Uribar, das ist ja meine Stammbar in München.
Kennen die dich da mittlerweile auch?
Nee, das nicht. Obwohl doch, bei der einen hatte ich das Gefühl, dass sie, die hat mich so angeguckt, dass sie überlegt hat, woher sie mich kennt, aber sie konnte mich nicht zuordnen. Ich meine, klar, ich war das letzte Mal im März da, also, ja.
Naja, gut.
Das Schöne an der Uribar ist, dass die immer ihre Karte ändern und dass ich immer in so großen Abständen komme, dass dann immer eine neue Karte da ist, also immer eine neue Tageskarte ist es dann ja nicht, Monatskarte oder keine Ahnung, ja, also die Standards, die haben die schon immer und die haben auch so ein paar Dinger, die wirklich, also Signature Drinks, die wirklich toll sind, Stifler's Mom zum Beispiel, aber die haben immer so Konzeptkarten noch. Und diesmal war das Konzept wichtige Orte in München oder so Örtlichkeiten und dann eben Drinks, die dazu passen, aber eben auch also selbst erfundene Drinks. Und die waren nicht alle super toll, aber viele waren wirklich besonders. Also am besondersten war einer, der, ich glaube, die Eiswelle thematisieren soll oder Eisbachwelle thematisieren sollte, der so ein ganz leichtes Blau hatte und ja auch blau geschmeckt hat irgendwie. Also das war irre. Also es war wirklich so
nach so
ganz leichte.
Nach so hier Gletscherwasser oder nach wie blau? Oder ja, Veilchenblau?
Nee, schon eher wie Gletscherwasser, aber eben nur, der hat nicht nach Eisbonbon geschmeckt, gell? Sondern der hat, ich kann es nicht genau beschreiben. Es war einfach so eine Assoziation. Der hatte was Frisches, aber eben nicht so zitronenfrisch, sondern ganz seltsam. Also so, dass man wirklich so, ja, okay, das ist so wie dieses, also auch danach hat er nicht gerochen oder geschmeckt, aber so, wie man sich so, es gibt doch solche Aftershaves, die so oder dieses Algemarin kennt ihr doch, oder? Dieses Schaumbad, was wir als Jugendliche benutzt haben. So ein blaues Duschbad, was so einen ganz penetranten, künstlichen Geruch hat, der nach Meer riecht. Man kann nicht sagen, warum es nach Meer riecht, aber es riecht irgendwie nach Meer.
Kenne ich, glaube ich, nicht, aber vielleicht war ich, glaube ich, ich glaube nicht.
Nee. Echt, das gibt's doch nicht. Und so war das da auch. So, es ist nicht penetrant, aber es ist so, ja, das irgendwie, I get it, ja. Es ist, irgendwas hat das vom Eisbach. Also das ist, der Bestand, wahrscheinlich war es die Aloe Vera, die drin war. So, da war Gin drin, Sherry, bisschen Honig, bisschen Limette, bisschen Spirulina, es kann auch die Spirulina sein, ist ja so eine Alge, und halt Aloe Vera. Und das, also es ist irre, ein irre Drink. Oder dann so ein Old Fashioned, den sie in so einem, so ein kleines Bierglas im Endeffekt, den sie auch Bavarian Old Fashioned genannt haben, wo sie ein Brezel-Destillat reingemacht haben, also wo sie irgendwie so Brezel-Fat-Washed Ding, was halt auch irre ist. Also, ja, lauter Sachen. Also wieder sehr kreative Drinks, sehr, sehr schönen Abend, aber auch sehr interessanten Abend. Ich saß an der Bar, alleine an der Bar, und links von mir saß ein junger Amerikaner. Also jung,
du hast da immer Amis, ne? War das nicht beim letzten Mal auch schon?
Ja, das sind unheimlich viele Amis, ja. Der war aus Kalifornien und der war irgendwas mit Aktien und Investment und sowas. Hat furchtbar angegeben und war super unangenehm. Also er war nicht unangenehm, er war nett, aber es war halt so, wo ich mir dachte, so, okay, solche Menschen, die machen einfach die Welt kaputt. Also es ist einfach, wir sind in ein längeres Gespräch gekommen, er hat wollte dauernd wissen, wo in Europa die hottesten Chicks sind, weil da muss er unbedingt hin. Hat dauernd mit Schweden angefangen wieder, aber er wollte eigentlich immer nur die hottesten Chicks. Und hat man es dann versprochen. Und dann wollte ich eben wissen, ob er irgendwelche anderen Sprachen gelernt hat in der Schule. Und ich meinte, ja, Finance, die einzige wichtige Sprache, ja. Man braucht nur Englisch und Finance. Ja, genau. So war der halt die ganze Zeit. Mit dem, boah, ist der unangenehm. Dann hatte mir durch die Blume Kokain angeboten. Das war aber noch tatsächlich noch ziemlich durch die Blume. Aber ich hatte das Gefühl, eigentlich bietet er mir es an, aber ich habe das sehr abgelehnt. Und dann ist er irgendwann gegangen, es war noch so ein paar, der war schräg, muss man schon sagen. Hat dann den Barkeeper gefragt, hat einen Riesling getrunken unter anderem. Hat dann den Barkeeper gefragt, was eine ganze Flasche kostet, eine 1,5 Liter Flasche davon. Wollte die dann aber nicht, weiß auch nicht warum. Es war ganz seltsam, weiß nicht, was das sollte. Hat dann den Drink, den man am Anfang zum praktisch als Schmankerl bekommt, aufs Haus, den hat er nicht angerührt, ich weiß nicht warum. Am Ende hat er gesagt, er trinkt kein Wodka, was ja legitim ist, aber so ein Amuse-Girl, scheiß doch, dass da Wodka drin ist. Stranger Typ, der war halt drauf, gell? Und dann habe ich mich mit denen rechts von mir unterhalten, als der Amerikaner weg war, und dann ein anderer Amerikaner kurz da war aus Atlanta, der auch seltsam war, aber egal. Und dann habe ich mich mit denen rechts unterhalten. Und das war ein Deutscher, Münchner, glaube ich. Ein Typ, der war 28, und seine Begleitung, die sehr, ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll, die war auch ein Klischee in gewisser Weise. Sehr blond, sehr dünn. 24, sehr nett, beide sehr nett. Ich bin dann irgendwann mit ihm ins Gespräch gekommen und habe gefragt, was er macht. Und ja, hat auch irgendwie sowas mit Immobilien, aber nicht Immobilienmakler, sondern, was gibt's denn da noch? Immobilienhändler, Besitzer? Ich weiß nicht. Also
Hi.
Also, ja, irgendwie sowas. Also der war irgendwie so eine Ebene drüber, so, ja. Aber ich kenne da die Unterschiede nicht und deswegen war ich auch nicht so beeindruckt. Und dann habe ich wirklich, ich habe ihn gefragt, was er macht. Er sagt mir das ja mit Immobilien. Und dann sage ich, ah, okay, und was macht deine Freundin? Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass es deine Freundin ist. Oder ich gehe jetzt einfach mal davon aus. Und dann sagt er mir, die ballert.
Ich dachte, was? Hä? Die ballert.
Die ballert. Und dann habe ich...
War die in dem Augenblick, saß
die da neben ihm? Nee, die war gerade auf dem Klo.
Ah, okay, das war eine Zustandsbeschreibung.
Ja? Ja. Das war eine Zustandsbeschreibung, die ballert. Und ich habe dann aber schnell genug geschaltet, dass er offensichtlich missverstanden hat, dass er meint, was sie gerade in dem Moment macht. habe aber noch nicht ganz geschaltet, was er damit meint, weil ich da nicht drin bin. Und da habe ich gesagt, nee, beruflich. Und dann hat er gesagt, ja, nee, die ist Immobilienmaklerin. Ach so. Und dann später hatten wir es eben auch von das, wo ich herkomme und so. Und dann hat er gesagt, ja, und hier, und wenn du in Frankfurt weggehst, gehst du auch ordentlich ballern. Und irgendwann kam dann bei mir, okay, das ist wohl Drogen nehmen. Ich nehme an, Kokain nehmen. Ich habe es nicht recherchiert seitdem. Also ich gehe jetzt einfach davon aus, dass es Kokain nehmen bedeutet, dass das Synonym ist. Man möge mich da korrigieren, wenn das nicht so ist. Und da habe ich dann einfach gesagt, nee, mache ich nicht. Und ich gehe auch nicht so viel feiern. Ich habe Familie und so. Und fand dann alles cool. Ja, alles war cool. Und war ich wesentlich drauf. War aber auch halt so ein super ekelhafter, geleckter Patrick Bateman-Typ. Also wirklich schon richtig unangenehm eigentlich. Und auch unhöflich.
Hattest du deinen Tacker dabei?
Den Tacker?
Patrick Bateman kam mir nur dieser, naja, ist ja eine Luftpistole, aber.
Ach so, der. Oh ja, Bob, du hast letzte Woche Patrick Bateman zitiert, habe ich sehr gefeiert, dass du noch Videos zurückgeben musst. Fand ich sehr, habe ich sehr, sehr gefeiert. Nee, ich hatte nur meine Visitenkarten dabei in Eierschale. Oder in Knochen, ich weiß es nicht mehr. Er hat mir dann kurz drauf auch tatsächlich Kokain angeboten. Ich habe dann aber abgelehnt. Also es war. Er hat mir dann aber seinen Drink geschenkt, den er von oder überlassen, den er vom Barchef ausgegeben. Also der Barchef hatte den beiden Vespa-Cocktails ausgegeben. Ich weiß nicht warum. Er hat ihn nicht mal probiert. Sie hat ihn probiert, ins Gesicht verzogen und an den Barkeeper dann zurückgehen lassen. Mit dem Kommentar so, nee, ist nichts für mich. Und er hat ihn nicht mal probiert, weil er gesagt hat, nee, Magenshit. Nee, ich trinke nur, hat Basil Smash die ganze Zeit getrunken. Und ich habe, okay, bist in der falschen Stadt, aber egal. Und dann habe ich halt noch diesen Vespa-Cocktail getrunken, was halt verhängnisvoll war, weil ich halt schon 5 andere Cocktails.
Der schuld ist.
Zu diesem Zeitpunkt hatte ich 4 andere Cocktails. Dann habe ich die Vespa und dann habe ich noch so ein Dessert-Drink getrunken. Den muss ich auch noch probieren. Und am Ende bin ich halt mit 6 Cocktails und diesem Amuse-Girl aus der Bar herausgewankt und habe dann in der U-Bahn vergessen, mir ein Ticket zu kaufen. Aber es war kein Problem. War ein aufschlussreicher Abend. Ich weiß jetzt, was Ballern bedeutet und dass man das wohl macht, wenn man unter 30 ist.
Und im Immobilienbusiness zu viel Geld verdient.
Genau. Ja, richtig.
Und lauteren Machenschaften. Ja.
Stell dir mal vor, der Typ würde aus irgendeinem Grund unseren Podcast hören seit 10 Jahren und merkt jetzt so, warte mal, da bin ich ja dem Christoph begegnet. In der Oribar. Und der wollte nicht mit mir koksen, die Sau.
Und er redet jetzt echt schlecht über mich.
Ja.
Oh nee, die Fall ist nicht sehr groß, glaube ich.
Ist, glaube ich, auch nicht die Anzahl der Immobilienmakler, die uns hört, möge sich mal in den Kommentaren zu Wort melden. Ich habe nicht das Gefühl, da wird viel kommen. Ja, cool. Stopp. München.
Cool. Uribar ist immer gut. Also das ist immer eine Reise wert.
Das heißt, du hast es jetzt auch schon mehr oder minder eingestellt, wenn du nach München fährst, noch andere Bars auszuprobieren, sondern straight Uri und ab dafür.
Das habe ich, glaube ich, nach dem zweiten Mal habe ich es aufgegeben. Das war ja, glaube ich, als erste Mal beruflich in München war, da habe ich ja ganz viele Bars, habe ich irgendwie so 4 am Abend oder so gemacht. Und wo dann auch die Uribar dabei war. Und dann, als ich das zweite Mal da war, das war dann im gleichen Jahr, nur ein bisschen später, weiß nicht, 2 Monate später, habe ich dann schon, glaube ich, nur noch 3 Bars gemacht und eine war die Uri. Und danach war ich dann immer nur noch, komm, kann ich mir auch sparen. Ich gehe jetzt einfach immer in die Uribar. Den Rest kannst du vergessen. Ich meine, das ist natürlich nicht so. Es gibt in München natürlich tolle Bars, das ist vollkommen klar. Aber da fühle ich mich einfach wohl. Und die haben jedes Mal eine andere Karte und immer tolle Drinks. Also ich sehe keinen Grund, warum ich woanders hingehen sollte.
Alright. Ja, dann haben wir das auch abgehakt. Wunderbar. München, eine Reise wert, wie immer. Und dann kommen wir jetzt zu den Dad-Jokes, oder? Hast du noch was, Stefan, was ich übersehe? Stefan! Jetzt höre ich dich wieder, Christoph. Ich habe eben...
Nichts mehr gehört.
Egal, wir ballern ihm jetzt hier einen Edit-Marker hin, mal so virtuell. Und ich mache einfach mal die Dad-Jokes der Woche. Pass auf. Einer davon ist vom Jan. Einer ist vom Jan, aber der erste nicht. Also, welches Werkzeug hat immer eine gute Idee? Ganz einfach. Der Vorschlaghammer. Sehr schön, wenn du so leise bist am Anfang, dann hört man dein Lachen nicht, falls du überhaupt gelacht hast. Okay, na immerhin.
Also ging. Also nee. Also ich würde sagen, 4 von 10.
Sehr schön. Jetzt kommt der vom Jan. Eine Frage. Wenn ein Deutscher nach China reist, kartoffelt dann ein Chinese nach Deutschland?
Das finde ich geil. Das gefällt mir. Okay, das sind 9 von 10.
Okay, ja, jetzt werde ich schon bepunktet hier. Ich weiß nicht, was ich da jetzt, ob ich das so gut finde. Der letzte wäre dann die Frage, wisst ihr eigentlich warum, also was der häufigste Grund ist, warum Luftballons platzen?
Jetzt finde ich, sollte es wissen. Nee, ich weiß es nicht.
Ja, aus Platzgründen natürlich.
Oh, Oh Gott. Oh Gott, ich hab auch noch einen dabei. Und zwar hat Julia den uns geschickt und hat geschrieben für Bob.
Okay.
Und zwar, wenn sich ein Auto für andere opfert, ist es dann automatisch ein Märtyrer?
Oh.
Ich finde ihn gut.
Ja, das Leben von Moses soll verfilmt werden. Hm? Wird ziemlich sicher, glaube ich, aber ein Mehrteiler. Der geht in dieselbe Richtung.
Dieselbe Richtung, ja. Fällt mir.
Den wollte ich jetzt eigentlich gar nicht verbrennen, aber jetzt habe ich ihn halt doch noch gebracht. Gut, Stefan, wir haben dir da einen Editmarker anmoderiert an der Stelle vor den Dad-Jokes, weil
ja.
Du warst irgendwie weg.
Ich musste kurz oben mit den Katzen mal diskutieren, ob man jetzt
hier. Sowas haben wir uns schon gedacht.
Tapete von der Wand nimmt oder nicht. Wir sind uns nicht einig geworden, aber jetzt machen sie was anderes.
Demokratie, gell? Zwei dafür und einer dagegen.
Soweit kommt's noch.
Naja, die sind ja keine Pferde, gell? Die sind ja Raubtiere, die sind nicht gewohnt zu flüchten und sich unterzuordnen. Sondern die sind der Meinung, dass sie die Stärkeren sind.
Die nehmen keine Befehle. Ja, gut, aber wenn man die im Kragen, wenn die im Kragen packst und wohin trägst, dann folgen die auch. Also verstehen die dann schon meine Sprache. Aber im Endeffekt habe ich ihnen was zu fressen gegeben und dann waren sie abgelenkt genug und
also Politik, ich sehe schon.
Ich will unsere Katzen jetzt nicht unter den Bus werfen, aber schlau ist anders.
Ja, das ist bei den Pferden auch so.
Unser Hund hatte jetzt eine Begegnung mit einem Lama, so abgelöst. Die durften sich bekuscheln.
Lama kommt auch in der Liste übrigens vor. Ja.
Ja weil meine Tochter war auf einem Geburtstag eingeladen, das mit einer Lama-Wanderung einherging. Und da ist man da eben auf so eine Lama-Ranch gefahren und dann ist sie da mit ihren ganzen Kumpels und die führt man nur so durch die Gegend. Und da sind auch Ziegen dann noch mitgelaufen auf dieser Wanderung, damit irgendwie jedes Kind irgendwie ein Seil in der Hand haben kann und es waren, glaube ich, nicht genug Lamas anwesend. Waren, glaube ich, 3 Lamas sind mitgelaufen und dann noch irgendwie so eine Handvoll Ziegen. Und dann wurde aber immer durchgetauscht, sodass jeder irgendwie das Lama auch mal an der Kette hatte oder an diesem Schnur. Und dann sind sie dann mit denen durch die Gegend gelatscht. Und es war wohl auch sehr unterhaltsam. Meine Tochter war sehr, sehr angetan davon, hat in den größten Tönen von Harry, dem Lama, geschwärmt. Und dann haben wir sie halt da abgeholt. Und bei der Abholung haben wir die ganze Family mitgenommen, inklusive Hund. Beim Hinbringen habe ich sie nur schnell hingefahren. Und dann war halt so, wie das dann immer so ist, wenn du Kinder von einem Kindergeburtstag abholst, das ist ja nicht so, dass sie dir dann fertig gesattelt an der Tür übergeben werden, sondern die sind da dann in der Regel, dauert das ja dann immer alles noch und die Verabschiedung und so weiter. Und dann haben wir den Rancher gefragt, ob das denn okay wäre, wenn der Hund mit, also darf der mit rein in dieses Gelände oder ist da Hundeverbot? Und dann hat er gesagt, nee, alles kein Thema, komm rein und so. Und er hat auch selber ganz viele Hunde und immer, auch immer zu Gast und so. Und Lamas sind cool mit Hunden. Einfach reinkommen. So, okay, gut, sind wir reingegangen. Und ob er das Lama mal holen soll. Und ich so, von mir aus. Und dann lief er los und hat das Lama Harry geholt. Und wie ich vorher gelernt hatte, als sie losgewandert sind, Harry ist der Chef, alle die anderen Lamas laufen Harry hinterher. Und dann hat er den geholt. Und hat ihm den Hund gezeigt. Der Hund hat allerdings in dem Augenblick nur sich für die Sachen am Boden interessiert. Wahrscheinlich Lama-Kacke oder was auch immer da in der Wiese drin war, wo man dran schnüffeln wollte. und hat sich gar nicht so richtig für Harry interessiert und war dann plötzlich sehr geschockt, als er dann doch mal irgendwann auf mein dauerndes Bitten mal hochzugucken, irgendwann mal hochgeschaut hat und dann gesehen hat, huch, was steht da vor mir? So, steht schon seit anderthalb Minuten neben ihr, sie hat es nicht gesehen und dann hat sie es doch gesehen. Und dann wollte sie unbedingt natürlich zu Harry mal hochgucken, wo ich dann auch nicht wollte, dass sie da so unter ihn drunter rennt, weil wer weiß, was dann passiert. Und dann hab ich sie so an der Leine so ein bisschen festgehalten und dann haben die sich so Nase an Nase so angestupst. Das sah super süß aus, gibt's auch ein Foto von. Und dann haben die sich da so angeschnüffelt und das Lama ist sehr entspannt gewesen und der Hund war sehr aufgeregt, was das jetzt ist. Aber auch nicht aggressiv oder so, nur einfach neugierig. Und dann ist Harry wieder weggegangen und hat sich irgendwen anders angeguckt. Sehr lustig, Lamas so aus der Nähe. Und der Typ meinte, die sind halt keine Fluchttiere, wie Pferde jetzt zum Beispiel, und haben deshalb halt so erstmal keinen Grund, jetzt vor einem Hund Angst zu haben in irgendeiner Form.
Keine Fluchttiere, das ist ja spannend.
Es ist auch schon, ich hatte keine Zeit, weil da war halt ein wilder Trubel von Kindergeburtstag, sonst hätte ich dem noch ein paar Fragen gestellt.
Vielleicht gibt es da, wo die herkommen, keine größeren Prädatoren, die gefährlich sind für sie.
Das wäre jetzt auch meine erste Idee gewesen, warum das so ist, ja.
Weil so von der Lebensweise sind ja auch einfach irgendwelche grasenden Ziegen, oder?
Ja, sie sind halt beeindruckend groß. Also vielleicht treten sie alles kaputt, was ihnen...
Ja, aber das kann könnte ein Pferd ja auch tun. Aber tut's halt
nicht. Ja, das stimmt. Ja, genau. Ja, keine Ahnung. Also das war auf jeden Fall ganz lustig. Und Harry hat halt wie alle Lamas. Und ich finde ja Lamas beeindruckender als Alpakas. Bei Alpakas habe ich immer so das Gefühl, dass sie irgendwie so ein bisschen verschlagen gucken. Bei Lamas, die sehen entspannter aus.
Vom anderen nicht unterscheiden.
Oh doch, es sind deutlich unterschiedliche Viecher. Alpakas sind viel kleiner.
Aber ich wüsste nicht, wer was ist. Also.
Lama ist das Große. Lama ist, wenn der seinen Kopf quasi so auf seiner üblichen Höhe trägt und jetzt nicht gerade zum Boden guckt, dann ist er über 2 Meter groß und so ein Alpaka ist so auf Kopfhöhe.
Oder zwei, ne?
Bitte?
Wie heißen die? Da gibt es noch ein oder zwei andere Arten, oder?
Ja, es gibt noch Vicunias und sowas, das ist noch relativ nah am optisch eher am Lama, aber von der Größe her eher am Alpaka, das ist so ein bisschen dazwischen. Und da gibt es bestimmt noch mehr, das weiß ich jetzt auch nicht aus dem Kopf.
Das ist doch Kamele, oder? Gehören die nicht von Kamelen?
Ob das...
Dünnes Eis.
Ich beinahe gesagt, ob das botanisch so ist, weiß ich nicht.
Botanisch wird sicher so sein.
Ja, genau. Da bin ich nicht sicher. Das kann schon sein. Ja, so aus dem Bauch raus würde man sagen, es sind irgendwie Südamerika-Kamele, aber ob die wirklich verwandt sind, keine Ahnung. Da bin ich überfragt.
Okay.
Aber meine Tochter bis jetzt große Begeisterung für Lama-Wanderung. Wir müssen das unbedingt mal machen und sie will uns quasi mal Harry nochmal näher bringen. Weiß ich nicht, ob das jetzt so in Kürze stattfinden wird, aber Harry scheint ein entspannter Typ. Also Lama-Wanderung möglicherweise eine lustige Idee.
Mein Sohn spielt gerne dieses Lama-Spiel, was wir früher gespielt haben, dieses von vor 15 Jahren. Wo man so einen Berg runtergleitet und immer nur einen Knopf drücken muss.
Kennt ihr das? Altos Adventure.
Ah ja, genau, Altos, richtig.
Ah ja, das ist wirklich toll. Das ist toll, das stimmt. Gut, dann war das noch mein kurzer Lama-Einschub und jetzt brauchen wir, glaube ich, noch einen Film für die kommende Woche, richtig? Ah nee, trainiert muss noch werden.
Erst muss noch mal trainiert werden, genau.
Ja. Ich habe Muskelkater, Stefan. Wie sieht's bei dir aus?
Ich auch.
Vom Reiten, oder?
Nee.
Jetzt geht's los.
Also ich bin natürlich geritten. Ich bin ja, so lange wie ich weg war, habe ich natürlich viel gemacht. Nein, habe ich natürlich nicht. ich glaube, das meiste habe ich in den letzten 3 Tagen gemacht, wenn man vom Reiten mal absieht. Also heute habe ich, weil heute unser Gerüst gestellt wurde an unserem Haus, weil wir eine neue Fassade kriegen, musste ich unser gelagertes Holz, unser geschnittenes Holz umlagern. Und da habe ich einen Haufen Holz umgeschichtet. Also heute habe ich schön Training gemacht im übertragenen Sinne. Und gestern war ich schon im Schlafanzug abends, als derjenige, der sich jetzt noch verspätet, also der praktisch Bobs Platz übernommen hat, indirekt, mein Notar, hat mich angeschrieben, so, hier, ist wunderbares Wetter draußen, wollen wir noch eine Runde Rad fahren? Und habe ich gedacht, eigentlich keine schlechte Idee. Ich
gebe eigentlich nicht so verkehrt, ja.
Genau, habe ich dann zurückgeschrieben, ja, okay, muss ich den Schlafanzug wieder ausziehen. Und habe meinen Triathlon-Einteiler angezogen.
Auch gleich noch
ein
Rennoutfit.
Ja, ja, voll im Rennoutfit.
Wolltest du ihn einschüchtern?
Ein bisschen, nee. Und dann sind wir zu der Schule von meinem Sohn gefahren, weil die Kinder fahren jetzt in letzter Zeit auch so einmal die Woche, manchmal zweimal die Woche mit dem Fahrrad in die Schule morgens. Und das sind so, ich glaube so 8 Kilometer oder so. Mhm. Und wir haben das jetzt auch gemacht, haben uns ein bisschen verfahren am Anfang, so in der Mitte. Und dadurch war es länger. Dadurch war es dann am Ende, waren es ziemlich genau 20 Kilometer. Also es hat gut gepasst.
Ja, sehr gut.
Und wir haben ordentlich Gas gegeben. Wir haben 47 Minuten gebraucht. Also war echt vernünftig. Aber schon anstrengend. Und danach habe ich mein Fahrrad hier abgestellt. Und der wohnt hier im Neubaugebiet, so 300 Meter weiter. Mhm. Und dann bin ich in einer sehr ordentlichen Geschwindigkeit habe ich ihn auch nach Hause gebracht, ich laufend und er fahrradfahrend. Das heißt, ich habe danach eben mal geguckt, wie das ist mit den wackeligen Knien, wenn man vom Rad steigt. Und es war hart verausgabend, also es war im Endeffekt ein Spurt dann am Ende, aber es war cool. Also und ich habe heute Morgen bin ich schreiend wegen Krämpfen aufgewacht,
Gott, die
ich in den Beinen hatte. Und so, ich habe dann an meinen Unterschenkel gefasst und da war so ein richtiger Knoten. Also hat man richtig gemerkt, wie so, als hätte ich so ein, ich weiß nicht, 5 mal 5 Zentimeter großen Knoppel, der da aus hinten sich aus der Wade rausschiebt. So, oh, das war richtig unangenehm. Also es war nicht so schön. Aber jetzt geht's. Also es war,
okay.
Es war nur heute Morgen. Ich merk's schon, dass ich trainiert habe.
Oh, sehr
aber
gut.
Wir waren ja bei dir am Wochenende, hast du ja schon gesagt, und du hast ja dieses, wo angezeigt wird, wie viele Tage es noch sind zu verschiedenen Dingen, die passieren werden, und da ist auch der Triathlon dabei. Und da waren es halt genau 28 Tage und da habe ich gedacht, okay, jetzt der Endspurt, ich werde jetzt doch mal ein bisschen trainieren.
Letzte 4 Wochen, ja, genau.
Ja, ja, jetzt passiert noch was.
Ja.
Deswegen hat es gut gepasst.
Ja, sehr gut. Ich habe Muskelkater in Armen und Brust und so. Wir haben
was schwimmen?
Nee, ich war, ja, Donnerstag, aber das ist schon lange her. Nee, wir haben doch bei uns im Pool da umgebaut und da mussten wir ja, weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, das war ja alles Matsch drumherum und da füllen wir das mit so Kies und Sand und Scheiß auf und da habe ich am Samstag irgendwie eine Tonne Kies bewegt und da eingefüllt und dann die Steine drauf gemacht und ja, das habe ich schon gemerkt, also erst Baumarkt fahren, die Sachen holen, einladen, ausladen, einmal ums Haus schleppen, aufschneiden, da reingießen, verteilen, Steine drauf. Ja.
Ist es Kies wirklich? Also rund oder kantig?
Nee, kantig. Das ist dann Split wahrscheinlich.
Kommt auf die Konkurse an, Schotter oder Split, je nachdem.
2 bis 5 Millimeter.
Zwei bis fünf, ja, das ist Split. Ja. Genau. Also das, was man auch oben drauf gesehen hat, was dieses Schwarze, was unter den Stein direkt ist.
Ja, genau.
Das ist wirklich garstig schwer.
Genau. Ja, und hinten kommt ja noch ein bisschen was. Also hinten muss erstmal Sand hin, da wo die Rohre sind, muss Sand außenrum, weil die finden das halt nicht so geil, wenn da Split oben drauf liegt. Mhm. Und da werde ich sicherlich noch so 2 bis 3 Tonnen holen.
Echt krass.
Und da verteilen müssen. Also das wird mein Krafttraining über den Sommer. Und sonst war ich letzte Woche. Bitte?
So 2 Tonnen beim Autofahren?
Nee, eine. Also eine halbe.
Ah, okay.
Also im Bus habe ich so, ich glaube 600 Kilo oder so hatte ich am Schluss drin. Hm. Also 25 Kilo Säcke. Und also ich bin halt zweimal gefahren, so in den Baumarkt gefahren, geholt und direkt wieder so.
Hast du beim Baumarkt auch alle einzeln reingelegt oder was?
Ja, natürlich.
Boah, das ist schon hart.
Ja,
das ist schon Training.
Also, ja, es war nicht so schön.
Das ist echt garstig. Also ja.
Also meine Frau, beim ersten Mal hat meine Frau noch mitgemacht. Da haben sie uns irgendwie
20 Säcke.
Da haben sie uns die 20 Kilo Säcke. Da hatten wir erstmal, ich glaube, 20 Kilo Säcke gekauft oder 16 oder sowas. Weil wir dachten, als erstes seien 25 Kilo Säcke, dann haben die uns aber die 20 Kilo Säcke gegeben. Dann dachten wir, ah ja, dann werden es die 20 Kilo Säcke, dann kaufen wir halt 25. Und dann haben sie uns aber die 25 Kilo Säcke gegeben. So, okay, von mir aus. Und ja, dann haben wir die nach, die habe ich dann nochmal alleine eingeladen und dann haben sie quasi bei uns da durch dieses lustige Loch geladen und dann da aufgestapelt und dann zum Pool runtergetragen.
Ich finde es ja immer kurios, wenn du erzählst, dass du solche Schüttgüter im Baumarkt kaufst und dann eben auch in Säcken. Allerdings, es hat auch Vorteile. Ich war neulich bei einem meiner Kunden, das ist eine Kiesgrube, und da stand ich so an der Waage und habe ein bisschen mit der Frau geschwätzt, die da die Waage bedient oder ja, die im Endeffekt an der Rezeption, kann man so sagen. Und da war dann gerade einer, so ein älterer Herr, der war mit dem Anhänger da und auf dem Anhänger standen so Speisbütten und zwar zwei Stück. Zwei so große Speisbütten, runde. Und der wollte offensichtlich, es waren eigentlich, also von der Korngröße sind es Steine, gerundet, ja, also so wie das, was so häufig um so Häuser rumliegt, genau, also diese großen Kiesel. Mhm. Ja? Aber es ist eben nicht mehr Kies, sondern es sind Steine. Und also im Durchmesser 10 Zentimeter oder sowas. Mhm. Und dann kam halt der Radlader, der ihm halt die Sachen gebracht hat. Und der hatte halt eine Schaufel und die Schaufel war halt so breit, wie sein Anhänger lang war. Und da waren halt diese Steine drin. Und dann hat er versucht, mit dieser Schaufel das in diese Speisbütten zu leeren. Hat nämlich überhaupt nicht geklappt. Es waren überall diese Steine. Nur nicht in diesen Speisbütten. Das war herrlich. Also insofern, ja, es hat schon Vorteile auch, das Zeug abgepackt ins Auto zu legen.
Wir hatten auch überlegt, so, ja, okay, lassen wir es uns liefern. Aber dann liegt halt bei uns vorm Haus eine Tonne oder zwei
Haufen.
Ja. Split. Dann muss ich mit der Schubkarre dahin fahren, da muss ich die reinschaufeln, da muss die Schubkarre nach hinten fahren, da muss ich die da reingießen, dann muss ich die da wieder hin und her schaufeln.
So macht man das bei uns auf dem Land.
Ja.
Und dann hat man keine Lust mehr und dann liegt der Splitthaufen da das nächste halbe Jahr.
Genau. So. Das.
So läuft das.
Da hatte ich nicht so viel Lust zu. Ja. Genau. Deswegen habe ich gedacht, nee, wir machen das jetzt so. Und stelle ich eine Tonne oder zwei und dann brauchen wir doch nur eine halbe oder vier und dann muss ich nochmal bestellen und so fahre ich zum Baumarkt einfach so lange und so oft, bis ich alles da habe und ist nervig und ich fahre halt dauernd hin und her, aber.
Was kostet denn so eine Tüte?
3,20 € oder was?
Okay.
Das geht ja noch.
Ja, also, wenn ich es da hier beim, wie heißt der bei uns, Kies Klibbert, kaufe und mir eine Schub.
Das ist schon billiger.
Das ist schon billiger, ja.
Größenordnung billiger. Aber ich, ja, du hast es halt nicht so konfektioniert, das ist klar.
Ich hab dann halt das Problem, das von vorne nach hinten zu kriegen und so ein Kram.
Ja.
Und mir deswegen halt einen Kran beschaffen, eben, ne? Der mir das übers Haus hebt, das möchte ich auch nicht.
Und es ist nicht eben und nicht so einfach zugänglich. Also wenn du jetzt irgendwo einen Weg hättest, wie du da mit einem Autoanhänger oder sowas, ja gut, mit einer Tonne dran, den schiebst du da nicht mal eben runter.
Ja, nee.
Schwierig.
Ja, dann habe ich halt 70 Kilo in der Schubkarre und fahre die halt.
Ja.
Weiß nicht, wie oft. Ja, genau. Und ja, auch nicht so geil. Also, gut. Aber ich habe das sonst ein bisschen trainiert. Ich war letzte Woche laufen, schwimmen, Radfahren. Ich habe sogar alle drei Sportarten gemacht. Und ich habe jetzt mir ich habe ja diese Garmin-Uhr jetzt seit ein paar Monaten und habe es jetzt geschafft, die mit meinem, also sowieso mit Home Assistant zu verbinden, aber auch mit dem Claude hier KI-Tool-Dings. Das heißt, ich kann Claude sagen, hier, ich möchte morgen gerne eine halbe Stunde laufen und ich mache dann Triathlon. Mach mir doch mal einen guten Trainingsplan, was ich da morgen jetzt sinnvollerweise laufen könnte. Irgendwie guck dir auf der Uhr meine letzten Lauffähigkeiten an und mach mir dann einen Trainingsplan. Dann sagt er, ja, du könntest ja zum Beispiel, weiß nicht, läufst dich 10 Minuten ein und dann läufst du 3x5 Minuten schnell und machst 2 Minuten Pause dazwischen. Ja, okay, cool, danke. Und jetzt schieb mir das bitte auf die Uhr, damit ich dann quasi ein Training starte und dann brauche ich immer nur, also dann piepst die Uhr mich an und sagt so, jetzt schnell laufen, jetzt langsam laufen, jetzt das machen, jetzt das machen. Und das hat erstaunlich gut funktioniert. Also das war wirklich cool, dass er mir dann sagt so, also hat dann, ich bin gestern, habe ich das gemacht, letzte Woche habe ich es auch schon mal gemacht. Dann, ja, jetzt piepst er dich an, weil der Puls zu hoch ist, dann sagt er, der Puls zu niedrig und kannst du immer drauf gucken, was jetzt gerade anzupassen ist und ja, das hat echt richtig gut.
Der sagt dir dann auch die nächsten Segmente an, also der sagt dann so, jetzt
jetzt 2 Minuten locker. Du hast jetzt fünf Minuten geschafft in, weiß nicht, 6:10 pro Kilometer und jetzt 2 Minuten locker und dann piepst er wieder. Also er sagt dir erst an 3x5, also 3x5 Minuten und danach sagt er dir an, wann die jeweils losgehen und eine vernünftige Zusammenfassung. Also ich hatte immer den Eindruck, dass ich wusste, was kommt, aber ja, ich hatte es vorher schon mit dem Cloud-Dings diskutiert und habe es dann nochmal mir angeguckt. Also hat gut funktioniert. Ja. Und beim Schwimmen haben sie mich echt wieder so auseinandergebaut. Das ist also... Das ist einfach eine Qual.
Das heißt, da müsst du uns dann auseinanderbauen. Sehr schön.
Du, ich war dann 4-mal trainieren oder so. Also da passiert halt nicht viel. Der Anpassungseffekt ist nicht groß genug und
und man kann beim Schwimmen zu wenig Zeit rausholen.
Dann nehme ich euch 2 Minuten ab und dann machst du einen schnellen Wechsel und dann hast du ihn wieder.
Also das ist genau.
Das ist egal.
Und mein zweiter Wechsel wird schnell sein, denn ich will aufs Treppchen. Eins der Ziele dieses Jahr, ganz klar das Treppchen.
Ja, genau. Nee, also seit der letzten Aufnahme 4 Trainings, genau, plus Säcke schleppen und Muskelkater bekommen.
Mann.
Und am Freitag mache ich meinen ersten Wettkampf diese Saison.
Echt?
Was denn? Hier ist Midsommerlauf. Uh-huh. Und da werde ich mit der großen die 3-Kilometer-Runde angehen.
Ach so, na gut, das zählt noch nicht mal als Training.
Naja, also für die Kinder schon, die macht das mit einer Schwimmfreundin zusammen. Ja, für die zusammen. Kinder
natürlich, das ist keine Frage, aber für dich nicht.
Ja, mal gucken, wenn ich noch zurücklaufe oder so, egal. Aber sie macht's mit einer Schwimmfreundin zusammen und jetzt wollen sie morgen nochmal zusammen laufen gehen und ich habe die Befürchtung, weil wenn die laufen gehen nach dem Schwimmen als in der Athletik, was sie danach machen, da powern die sich halt auch sofort aus. Deswegen will ich da am Freitag ein bisschen bremsend mitlaufen. So, nee, wir laufen ein bisschen langsamer, gerade wenn du so einen Wettkampflauf hast und dann sind alle da und es ist alles aufregend und alle laufen zusammen los und da powert man, also es ist mir auch schon so gegangen, da powerst du halt sofort los und dann nach, weiß nicht, 800 Meter merkst du so, das ist ganz schön anstrengend und dann hast du noch 2 Kilometer vor dir. Deswegen versuche ich
der Große von mir ist ja neulich beim Stadtlauf mitgelaufen in Aschaffenburg oder Citylauf heißt es, glaube ich. Mhm. Und da war die Kinderrunde auch nur so, ich weiß nicht, 2,5 Kilometer oder sowas.
Okay.
Aber das ist der in einer Geschwindigkeit gelaufen, habe ich auch gedacht, mein lieber Scholli. Also es war wirklich so, ich dachte nämlich da, dass ich da auch 2-mal den Ort wechseln, weil man konnte da auch so quer durch die Fußgängerzone abkürzen. Und dann ist der halt relativ nah nach dem Start, ist er mir vorbeigelaufen und echt flott. Und habe ich gedacht, okay, bis ich hier raus bin, wenn der in der Geschwindigkeit weiterläuft, da weiß ich nicht, ob ich ihn dann vorne erwische oder nicht. Mhm. Dann bin ich dann da stehen geblieben. Und dann war der kurz drauf, war der wieder da, war die Runde schon gelaufen. Also das war
krass, ja, cool. Dachte,
mein lieber Scholli, das ist wirklich, ja, diese kleinen, das ist halt, die laufen und laufen und laufen, ja. Also die haben da diese Erschöpfung, klar, die kommt auch irgendwann, aber.
Klar. Ja. Nee, aber mal gucken, wie das wird. Ich glaube, freue ich mich drauf, einfach da mal mit ihr auch sowas zu erleben einfach. Bob, du hattest es ja letztes Jahr, glaube ich, auch erzählt. Da seid ihr bei den unterschiedlichen Läufen gestartet, richtig?
Ja, da bin ich die 5 Kilometer gelaufen und sie 2,5 oder 3 oder irgend sowas.
Ja. Und das war halt cool. Also irgendwie ab Jahrgang, glaube ich, 2018. Und das ist halt gerade noch drin. Und da kann sie die 3 Kilometer laufen. Und dann habe ich gedacht, ach, dann läufst du die. Die Kleine läuft die kleine Runde mit 500 Metern.
Ach, süß.
Mit dem Kindergartenfreund zusammen.
Geil.
Also mit dem Bruder von der Mädchen, mit der die Große läuft. Also
ich glaube, bei dem, wo ich das gemacht habe, war das nicht so vor. Also da waren in der kurzen Distanz waren ausschließlich Kinder, da waren keine Erwachsenen dabei.
Mhm.
Und
hier ist, glaube ich, die kurze Distanz, also die 3 Kilometer ist schon quasi die kurze Erwachsenendistanz. Es gibt ja, 500 und 1,2 für die Kinder und 3, aber da lassen sie halt dann die 7-Jährigen auch mitlaufen. Und
ist ja auch schon ernsthaft. Das ist ja schon so, dass man nicht mehr sprinten würde.
3 Kilometer ist Sprinten, das tut dann irgendwann auch richtig weh.
Ja. Das war ja früher so im Schulsport, war ja immer so 1000 Meter muss man eigentlich sprinten und 2000 oder so gerade noch so und 2000 ist so, okay, das ist jetzt schon eher ein Dauerlauf.
Hm.
Und 3000 dann sowieso. Also.
Ja. Ja, genau. Mal gucken, wie das am Freitag wird. Ich werde nächste Woche berichten in dieser Sendung. Und was werden wir denn für die Sendung in der nächsten Woche schauen? Wer ist denn dran? Christoph, du bist dran, oder?
Ich bin
dran, vorbereitet?
Ja. Natürlich bin ich vorbereitet. Ich war ja glücklicherweise im Spätfilm neulich.
Oh, stimmt. Es ist jetzt auch heute oder gestern die
ja, genau.
Film-Chess-Quest erschienen.
Richtig. Wir haben sowohl die üblichen beiden Folgen aufgenommen, über Moulin Rouge und eben The Four Plankel, beziehungsweise die Spielshow, die Audiospielshow, die der Daniel immer vorbereitet, die mir besonders Spaß macht. Und jetzt ist ja dieses Film-Schätzquiz ausgekoppelt als Videoformat. Und so, dass es jetzt von mir nicht mehr nur Christoph fackelt seine Studentenküche beim Crêpe Suzette machen ab Video gibt, sondern eben auch nee, es gibt ja auch die Folge 250 von uns, aber
200.
Oder welche? 300, ja.
200, 200.
Aber ich glaube, sie war zum Zeitpunkt von 250, oder?
Das stimmt, ja. Beim Daniel hast du gesagt 500.
Ah, okay, naja, ich hab's gesehen. Okay.
Vor allem, dass der Daniel da nicht reingesprungen ist, weil bei der 500 war er dabei, da saß er mit dem Raum.
Ja, ja, stimmt. Auf jeden Fall, jetzt gibt's mehr Video von mir. Film Schätzquiz. Und es hat sehr, sehr großen Spaß gemacht. Und in einer dieser 3 Folgen, ich weiß nicht in welcher, ich nehme an, im Vorblänkel, aber ich weiß es nicht genau, sage ich, und da ist es im Endeffekt ähnlich wie bei den Ridley Scott-Filmen. Ich bin ja normalerweise nicht so auf so Regisseure festgelegt, aber bei manchen merke ich dann eben hinterher immer, dass sie mir Spaß machen oder dass mir irgendwie ihre Art zu filmen liegt. Und so geht es mir auch mit Sam Raimi. Und ich spreche da irgendwo über Sam Raimi. Ich weiß nicht mehr, in welchem Kontext. Aber Sam Raimi hat einen neuen Film, der mir relativ viel bei TikTok reingespült wurde. Und jetzt ist er bei Disney. Und deswegen bin ich da sehr heiß drauf, den zu schauen. Ich hoffe, er ist gut. Und er heißt Send Help. Und ist mit Rachel McAdams irgendein Film, wo sie mit ihrem garstigen Chef, der sehr ungerecht zu ihr ist, auf einer einsamen Insel strandet und dann irgendwie sich die Rollen, glaube ich, irgendwie umdrehen. Also das entnehme ich dem, was ich bei TikTok bisher gesehen habe. Oh, also ein bisschen
okay. Comedy, bisschen Horror.
Ein bisschen wie Triangle of Sadness. Naja, klar, Sam Raimi halt, gell? Der kommt ja eigentlich aus dem Splatter, aber es ist immer augenzwinkernd, aber er nimmt seine Stoff trotzdem ernst. Und also ich finde immer eine sehr gute Mischung aus lustig, aus plätterig, aber auch irgendwie mit Gehalt. Ich bin gespannt.
Okay, dann schauen wir uns das zur kommenden Woche an, wie Rachel McAdams dort mit, ich nehme an, Zombie-Pavian und Haien wird kämpfen müssen. Wenn nicht, haben wir da möglicherweise die Sendungen hier durcheinander gewürfelt. Egal, wir werden das wieder auseinanderpuzzeln. Bis nächste Woche.
Schauen wir mal, wie es Audio nächste Woche wird.
Genau,
wir bis dahin, was machen.
Oh genau, Mann. Bis dann wird der Christoph hoffentlich irgendwie mal schwungvoll von links unten gegen seinen Computer treten, genau an der richtigen Stelle, sodass das sich wieder einrenkt. Das soll helfen, habe ich gehört. Und
die Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen können dann bitte auf sneakpot.de gehen und, weiß nicht, seinem Computer gut zureden oder sonstige Kommentare ablassen. Wie fandet ihr Gladiator 2? Seid ihr Camp Christoph oder Camp Bob? Das könnt ihr noch auflösen. Und oder ordnet ihr euch bei Stefan in der Mitte ein? Genau. Und wir danken fürs Zuhören. Nächste Woche Send Help. Bis dahin. Schöne Woche. Tschüss.
Tschüss.